Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ich frage mich, ob sich das, wie sich Sauron das so vorher überlegt hat, macht er das spontan oder hat er vorher erstmal so ein Moodboard gemacht, so was sein Look sein wird und für welche Stufe seines Lebens und welche Stufe seines Plans braucht er welchen Look und welche quasi Argumente gegen wen, weil er muss ja auch den Überblick behalten, quasi welche Story er wem erzählt und so. Also das ist
da
schon.
Da gibt's so eine Höhle. Das ist total krass.
Sie war Always Sunny in Philadelphia, da gibt's dann so ganz viele Bilder, das andere
genau,
mit so roten Faden verbunden
und so weiter.
So, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serien-Podcast powered by Vodafone. Wie ihr seht oder vielleicht auch gleich hört, sitze ich hier nicht alleine, sondern zusammen mit Marco Risch von Nerdkultur und Laura Samide, unserer Drehbuchexpertin. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo. Unsere Mittelerde-Expertin.
Vor allem unsere Mittelerde-Expertin. Laura, ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht, ob man es sieht jetzt auch, aber im Hintergrund, Laura hat ja immer dieses riesige Bücherregal im Hintergrund bei ihren Vidcasts und ich glaube, so mindestens die Hälfte davon ist gefüllt mit irgendwelchen, also den normalen Herr-der-Ringe-Büchern und irgendwelchem random Zusatzmaterial, das wahrscheinlich Laura und 10 andere Leute auf der Welt haben oder so.
Ja. Maybe.
Das ist immer sehr schön, mit euch über Herr der Ringe, beziehungsweise in diesem Fall Rings of Power zu reden, denn wir sind jetzt ja in der zweiten Staffel von Rings of Power. Aber bevor wir darüber reden, dachte ich, es vielleicht nochmal ganz cool für alle Leute, die uns zuhören und zusehen, nochmal zu erfahren, wie wir eigentlich die erste Staffel fanden. Also wie ging es euch da? Laura, wie fandst du die erste Staffel?
Ich fand die ja besser als die meisten Menschen da draußen. Ich weiß nicht, ich war ja sogar noch mal am Ende irgendwie bei Marco, bei dir im Podcast und wir haben auch noch mal so über die ganze Staffel, glaube ich, geredet. Mm. Da war dann auch das Feedback von deinen Hörerinnen so, ach ja, interessant, dass das mal jemand ganz anders sieht. Ich weiß nicht, ich mag es einfach. Für mich ist es so ein bisschen wie Mittelerde-Fanfiction in I'm Here For It.
Ja, aber ich glaube, das ist ja das Problem von den Leuten. Das widerspricht sich ja gar nicht. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und du hast schon im Vorgespräch angedeutet, hier ist mal wieder so ein bisschen Fanfiction drin in der vierten Folge, die wir alle ganz frisch gesehen haben und direkt hier reingegangen sind. Und das, ich habe dir auch gesagt, das ist gar nicht so mein Belang bei Wenn die Fiktion in einer anderen also die Lore in der Fiktion anders umgesetzt wird, Das finde ich gar nicht so schlimm. Andere wiederum, für die ist es heilig. Ich glaube, es kommt eher drauf an, wie die Erzählung ist. Das ist so mein Problem. Aber auch, ich habe ja nicht nur Probleme mit Rings of Power. Es kommt gleich so negativ rüber. Ich finde die zweite Staffel bis jetzt besser als die erste, ehrlich gesagt.
Mit was hast du? Ich finde es so lustig, wenn du sagst, ich habe ja nicht nur Probleme mit Rings of Power, ich habe auch größere Probleme in meinem Leben, okay?
Ja, das auch. Ich finde das echt so, wie Leute sich über Rings of Power aufregen können, ist mir nicht ganz klar. Es gibt so einige Sachen, die mich an der Serie stören, aber...
Ja, so geht's mir auch. Ja, ich finde, ich habe auch so ein paar Sachen, die mich stören oder auch in der ersten Staffel gestört haben, wie zum Beispiel halt so teilweise das Pacing oder auch einige Handlungsstränge. Also ich sag's jetzt schon und mir geht's jetzt auch in der zweiten Staffel so, um es schon mal vorwegzunehmen. Dieser Haarfuß-Storystrang macht mich fertig irgendwie. Ich weiß nicht. Den finde ich einfach so uninteressant und das fand ich in der ersten Staffel, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Und aber ich finde, mir geht's jetzt auch so, dass ich halt so ein paar Sachen so ein bisschen so fand. Aber ich finde halt dieser krasse Hass, den diese Serie abbekommen hat, finde ich halt komplett, weiß ich nicht, also finde ich komplett übertrieben. Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal drauf. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr, auch über die zweite Staffel. Aber bevor das geschieht, jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Ihr wollt noch mehr Vodafone Entertainment? Dann ist Giga TV das Richtige für euch. Da gibt's nämlich für alle Wünsche ein maßgeschneidertes TV-Paket, bis zu 57 HD-Kanäle und 87 SD-Kanäle, ergänzt um bis zu 70 Mediatheken mit einer Vielfalt von Inhalten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Außerdem könnt ihr Giga TV inklusive Netflix, Vodafone Premium oder Vodafone Premium Plus buchen. Und das Beste, mit der Giga TV App könnt ihr euer Lieblingsprogramm auch auf eurem Smartphone oder Tablet genießen, egal wo ihr seid. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aus der Werbung wieder zurück zum eigentlichen Geschehen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir reden über Rings of Power Staffel 2. Nun, wir sind jetzt tatsächlich beim Mid-Season-Finale. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so bewusst war. Ich dachte nämlich bis heute, dass es eigentlich 10 Folgen gibt, aber es gibt ja insgesamt nur 8. Deswegen haben wir mit der heutigen Folge das Mid-Season-Finale erreicht. Und ja, Marco, wie gefallen dir denn die ersten 4 Folgen der zweiten Staffel? Du hast schon gesagt, besser als die letzte Staffel.
Tatsächlich besser. Also es ist auch schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen, weil super viel anders ist es nicht. Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, dass Lieblingsfiguren ja so ein Thema ist. Und es ist mir jetzt gerade in der vierten Folge nochmal aufgefallen, dass ich habe für Elrond immer eine Faszination. Auch weil, ich meine, wie kann man Hugo Weaving kopieren? Das geht ja eigentlich gar nicht. Mhm. Aber wenn du dann einfach den Typ nimmst, der in Game of Thrones schon Ned Stark in Jung verkörpert hat, ist es eigentlich schon mal ein cooler Weg. Eine Sache, die mich wirklich in Rings of Power gestört hat, und da hat mich erst so ein TikTok was, glaube ich, drauf aufmerksam gemacht. Das ist sowas super Subjektives bei den Kostümen. Mhm. Weil die sind ja auch so Hit und Miss, so gefühlt. Und manchmal fühlt es sich sehr wie Miss an und man kann den Finger nicht drauf zeigen, warum. Und eine Kostüm-Make-up-Artist-Entscheidung ist, also der Serie ist, bei den Elben, die, wie nennt man die Dinger nochmal? Die Schläfen da, das an den Schläfen. Da gibt's auch ein deutsches Wort dafür, das so schrecklich ist. Hier, das hier, an den Haaren.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß
das Wort nicht. Hat das ein Wort? Hat das ein Wort?
Ja, das ist ein Wort dafür.
Oh mein Gott, das wusste ich nicht.
Mir fällt's auch gerade nicht ein.
Wie googeln wir das denn jetzt? Komischer Bereich am Kopf, über dem Ohr.
Mir fällt's gerade nicht ein, wie es heißt, aber das ist bei den Elben ja einfach wegrasiert. So anders jetzt als in den Filmen, oder ich weiß gar nicht, ob das auf der Lore hergibt, aber die Idee ist, dass es halt so ein bisschen außerweltlicher aussieht und irgendwie edel.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber vielleicht so unterbewusst.
Ja, aber guck mal drauf. Also du guckst sie eben an und denkst so, all ihre Köpfe sehen dadurch gestaucht aus.
Ja, jetzt wird mir wahrscheinlich
diese TikToker, die ich gesehen habe, und auch die Bilder dazu, die sind einfach hingegangen, haben mit Photoshop welche hingemacht. Und Haare wieder dahin. Ja. Und auf einmal sehen die Leute nicht mehr so merkwürdig aus. Auf einmal sehen sie aus wie in Herr der Ringe. Und nicht wie in Rings of Power. Ist das irgendwie cosplay-mäßig Elben? Man kann den Finger nicht drauf zeigen. Es ist irgendwie merkwürdig.
Okay,
und wenn ich jetzt Elrond in der neuen Staffel sehe, und das ist jetzt sinnbildlich, und ich weiß, es ist nur optisch, aber sinnbildlich für mich für die zweite Staffel. Seine Haare sind länger, sind so gewellt, er sieht irgendwie artworkiger aus. Und jetzt erst in der vierten Folge ist mir aufgefallen, ach stimmt, die haben die Haare da wieder hingemacht. Da hat wieder Haare dort. Und jetzt hat er wieder ein normales Gesicht und sieht nicht mehr so gequetscht aus wie Bernd das Brot. Also, das sind kleine Details, bei der man bei der zweiten Staffel merkt, dass sie zugehört haben. Mhm. Also ich finde, man merkt einen Unterschied. Die sind jetzt nicht so straight in die zweite Staffel gegangen, oh, die Leute haben wegen dem gemeckert und wegen dem gemeckert und das hat ihnen nicht gefallen. Ach, fuck it, wir machen unser Ding. Was ja auch okay wäre. Ich finde, das ist für Kunst immer in Ordnung, das zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie hier und da ein bisschen Feedback beachtet haben. Dass sie gemerkt haben, okay, die Leute bevorzugen diese Handlungsstränge und diese mögen sie weniger. Mhm. Welchen Handlungssträngen geben wir wie viel Raum? Wie wollen wir das Pacing ein bisschen verändern? Und ich finde, das merkt man durchgehend bei der zweiten Staffel. Und das macht sie für mich besser. Ich finde nur ein bisschen schade, dass bei jeder einzelnen der 4 Folgen, die über eine Stunde jede gehen, ich hatte bei jeder Folge das Gefühl, 15 Minuten weniger hätte das so viel strammer erzählt. Ihr guckt so ein bisschen auf die Money-Shot-Folgen der von Game of Thrones, die gehen auch alle über eine Stunde, aber eine normale Game of Thrones-Folge geht 50 Minuten. Und das würde auch dieser Serie besser zugestehen und es würde ihr besser stehen. Und sie geht ja auch ein bisschen diesen Walking Dead Weg, dass jede Folge sich wirklich auf ein oder zwei Figuren beschränkt und alle anderen erstmal ausgeblendet werden. Das klingt auch sehr Game of Thrones-ig, aber das stimmt nicht. Game of Thrones hat eher selten einen Handlungsstrang mal komplett verlassen für eine Folge, um dann wieder zurückzuführen, sondern sie haben es wirklich geschafft, dass diese Handlungsstränge sich alle so ein bisschen ineinander greifen für eine Folge, für ein Thema. Und das fehlt hier so ein bisschen, dadurch fühlt sie sich ein bisschen zäh an. Aber das ist es auch schon. Ich habe gar nicht so viel zu meckern bei der zweiten Staffel.
Das Wort des Tages übrigens, Koteletten.
Ach, Koteletten.
Koteletten. Das ist halt so ein komisches Wort, als wäre es das Essen auf meinem Tisch.
Ich dachte, ich dachte gar nicht an diese quasi ganz, Koteletten sind für mich so ganz groß irgendwie. Und ich dachte, ihr meint nur so einen kleinen Teil, aber das sind dann anscheinend auch schon Koteletten. Naja,
ich glaube,
wieder was gelernt. Ich werde jetzt auf jeden Fall für den Rest der Staffel auch darauf achten. Dank dir, Marco. Ja, ich weiß nicht, mir ging es jetzt auch tatsächlich ein bisschen so, das waren auch so meine Hauptsachen an Rings of Power, dass ich das Gefühl habe und jetzt teilweise auch immer noch wieder habe, dass es halt immer so, in einem Handlungsstrang gibt es immer so 10 Minuten, die sich irgendwie ultra gestreckt anfühlen. Und da glaube ich, dass du mit deinem, wenn es 50 Minuten lang wäre, dass du da auf jeden Fall recht hast, dass es da vielleicht ein bisschen anders noch sein könnte. Laura, geht's dir da auch so oder findest du gar nicht, dass sich da irgendwie Sachen zu lang gezogen haben in der zweiten Staffel bis jetzt?
Ich hab da ein anderes Problem. Und das kann damit auch was zu tun haben. Also ich fand nämlich eigentlich das mega smart, dass sie so die verschiedenen Story-Teile irgendwie eher so gestackt haben. Also sie so zusammen kombiniert haben und dann erst so nach und nach über die Folgen hinweg angebracht haben. Also dass man eben zum Beispiel Numenor irgendwie am Anfang noch gar nicht sieht, dass man auch die ganze Arondir-Theo-Geschichte auch irgendwie erst irgendwie ab Folge 3 sieht. Fand ich eigentlich mega smart. Ich glaube, was mich grundsätzlich immer wieder irritiert in der Serie, ist Zeit. Und das ist aber auch in der ersten Staffel schon so gewesen, weil auch in den Behind-the-Scenes zum Beispiel wird ja dann nochmal gesagt, also das Erste, was in der zweiten Staffel passiert, ist ja so die ganze Vorgeschichte von Sauron. Und damit spiegeln sie ja die Vorgeschichte von Galadriel in der Staffel 1, was ja auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, dass das halt irgendwie so zwei Seiten von einer Medaille sind. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, warte, ist das jetzt alles nur 6 Monate oder sind es 300 Jahre? Ich habe kein Gefühl für Zeit in dieser in diesem ganzen Prolog, weil es hätte auch tatsächlich so, wie sie es hintereinander einfach so geschnitten haben und von der Erzählweise geballert haben, hätte das auch alles theoretisch in 3 Wochen passieren können. Kann's aber gar nicht. Und das ist halt der Moment, wo es bei mir natürlich eine Irritation auslöst, weil ich ja eben irgendwie weil ich halt die Bücher gelesen habe und alles, jeden einzelnen Schriftfetzen von Tolkien irgendwann mal gelesen habe, so gefühlt. Und ich die ganze Zeit immer so denke, Moment. Aber das kann ja gar nicht sein. Und das frage ich mich dann, geht's mir dann halt nur so, weil ich dann halt immer irgendwie das versuche zusammenzubringen mit anderen Geschehnissen, die ja dann dazwischen auch noch passiert sein müssen, oder geht es euch auch so?
Du, ich finde, das unterstreicht genau das, was ich auch meine, dass das Pacing halt so ein bisschen komisch ist durch die Stränge, weil jetzt gerade in der 4. Folge ist es mir extrem aufgefallen, weil sie fängt ja damit an, dass sie diese Party zusammenstellen, ne, mit lauter elbischen Red Shirts. Ja. Schon klar ist, ihr werdet das Ende dieser Reise nicht erleben. So, aber sie stellen diese Party zusammen und ziehen los. Und dann kommt eine Montage, die so richtig schön Herr der Ringe-mäßig eigentlich ist. Du siehst sie über die Gebirge laufen und denkst so, oh, das habt ihr alles extra Neuseeland gedreht, das ist cool und so weiter. Aber du hast diese Montage, also es vergeht Zeit, weil die sind ja nur zu Fuß unterwegs.
Ja.
Warum auch immer eigentlich, weil wenn sie es eilig haben, warum sind die nicht Pferde?
Ja,
okay, dann sind sie halt die ganze Zeit zu Fuß unterwegs. Ja,
machen sie irgendwie nicht.
Vielleicht hat es mit den Bergen zu tun. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, es geht auch um Tempo bei denen. Und die Messenger, die sie ja einholen, waren ja auch auf Pferden unterwegs. Also anscheinend ist das schon der schnellere Weg. Aber ich kenne mich ja jetzt auch nicht aus auf Mittelerde. Von mir aus war das schneller. Aber du hast diese Montage und es vergeht Zeit, weil die sind halt nur zu Fuß unterwegs gewesen, haben Berge erklommen. Es hat anscheinend gedauert, bis sie dort waren, weil Schnitt, sie sind an dieser Brücke, die eingestürzt ist, und gucken da runter, ne? Das passiert innerhalb von 5 Minuten, was ich gerade erzählt habe. Und in der gleichen Zeit, weil wir springen ja dann irgendwann in der Handlung, irrt halt der nicht Gandalf genannt werden will, durch die Wüste. Die Haarfüße wachen auf und wo ist denn jeder? Und all das ist ja parallel dazu. Und das fühlt sich dann aber auch so ein bisschen an, gerade wenn man es jetzt so hintereinander wegschaut. Ja, Moment, haben die jetzt irgendwie 3 Tage lang in der Wüste gelegen oder sind da umhergewandert und haben sie echt nicht gefunden? Soweit können die doch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Es fühlt sich irgendwie falsch an. Es soll nicht so sein wahrscheinlich. Ja. Ne, es ist halt Parallelhandlung. Aber wenn in der einen Parallelhandlung Zeit überbrückt wird und in der anderen immer noch nichts gefühlt, nichts passiert ist und sie, keine Ahnung, den Theo auch suchen, ne, und so weiter. All diese Dinge passieren ja parallel zueinander. Dann passt das zeitlich so gefühlt nicht mehr zusammen. Wenn diese 2 Aktionen durch eine Folge getrennt gewesen wären, wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Also wenn jetzt bei einer anderen Folge die Party losbricht, eigentlich auch das, wie sie ja geendet haben mit, ja, er wird die Truppe anführen. Es war eigentlich ein Fehler, da eine Szene zu machen, wie er nochmal mit Galadriel 2 Sätze austauscht, dass sie eine Truppe zusammenstellen müssen. Hätten sie das nicht gemacht, hättest du zwischen den 2 Folgen genug Zeit gehabt, erzählt, vergangene imaginäre Zeit, dass sie auf einmal an der Brücke stehen und sie fragen, wo sie hin müssen.
Ja, aber so erzählen sie es ja aber auch nicht, weil es wird ja nicht parallel geschnitten, sondern du bist ja die ganze Zeit bei diesem Storyteil. Also wir gehen gar nicht woanders hin. Wir gehen dann noch mal woanders hin, bevor sie dann in den Wald kommen. Aber und das ist halt auch das, was ich so interessant finde, weil wir sind immer, wir sind echt teilweise irgendwie 15 Minuten lang in dem gleichen Storystrang drin und schneiden da auch irgendwie, und das ist ja jetzt zum Beispiel komplett anders als jetzt bei House of the Dragon, weil bei mir ist es ja, also ich sitze ja dann immer da und schreibe mir dann immer so die Szenen auf, ne? Und bei House of the Dragon zum Beispiel hast du seltenst eine Szene, die in genau der gleichen Location, dass du zwei Szenen parallel, also hintereinander direkt hast. Also vielleicht hast du mal irgendwie die Exposition irgendwie im Vorraum und dann geht man in den Hauptraum rein, aber wirklich, wirklich selten. Du hast eigentlich immer wieder dann, gehst du in eine andere Location. Das sind jetzt bei Rings of Power, bleibst du sehr, sehr lange immer wieder bei den gleichen Charakteren, verfolgst die so. Und ich glaube tatsächlich, eine Parallelhandlung hätte geholfen, um zu erklären, dass da Zeit vergeht.
Ja, genau.
Und dadurch, dass du aber die ganze Zeit eben dabei bist, hast du halt das Gefühl, okay, das könnte jetzt auch wirklich mal wieder, also die könnten jetzt irgendwie von Lindon nach Eregion, könnten die in 2 Stunden gelaufen sein. So wie das erzählt wird.
Ja, oder so fühlt es sich halt an. Genau,
es also ist ja auch noch nicht Nacht geworden oder so. Das ist vielleicht so 4 Stunden. Und ich glaube, dass mehr Parallelschneiden helfen würde, aber gleichzeitig würden sie dann aber genau wieder in die Problematik kommen, dass, und ich glaube, das ist wieder eine bewusste Entscheidung tatsächlich von ihnen, wir sind nicht mit allen Geschichten an dem gleichen Zeitpunkt. Wir haben ja auch wenig Momente, wo man mal durch ein größeres Ereignis sieht, dass die Sachen miteinander verbunden sind. Also beispielsweise irgendwie der Ausbruch irgendwie vom Vulkan ist so ein Moment. Das zieht sich natürlich dann dadurch, ne? Aber es wird dann auch nicht überall aufgegriffen. Manchmal wird es dann erst später aufgegriffen. Und da merkst du dann wieder, okay, wir sind nicht immer parallel, sondern wir sind in unterschiedlichen Momenten. Und das kann auch eine Irritation auslösen. Und ich glaube tatsächlich, und deshalb die Frage an euch, ich glaube dann tatsächlich, dass es bei euch auch die Irritation auslöst, die es bei mir auslöst, mit dem dazu, dass ich halt dann immer noch weiß, okay, da passieren doch auch noch andere Sachen.
Ja, also ich muss sagen, mein Gehirn hat das irgendwie so ein bisschen sich selbst so zurechtgeschoben, dass ich zwar schon gemerkt habe, dass die Zeitlinien quasi nicht komplett parallel sein können, aber irgendwie hat mein Gehirn, glaube ich, beschlossen, dass die Zeit jetzt einfach nicht so weit auseinander liegt, dass es mich irritiert, und hat es so ein bisschen so in so einen ähnlichen Zeitspann, also es quasi irgendwie in 24 Stunden irgendwo es wohl sein wird. Und da habe ich mich irgendwie ein bisschen mit abgefunden. Ich weiß nicht, wollt ihr, Marco guckt gerade so, als er noch was zu der Zeit sagen möchte.
Ich habe gerade eine Überleitung, glaube ich.
Ja, mach mal.
Ich würde gern, du hast ja schon den Prolog erwähnt und wir sind gerade bei Irritationen, deswegen möchte ich da ganz, ganz kurz das Sprungbrett nutzen, weil ich fand den Prolog eigentlich ziemlich cool. Also ja, die ersten total. 20 Minuten der neuen Staffel gefallen mir super. Haben mich an 2 Stellen natürlich irritiert. Das eine ist, ich habe Sauron die ganze Zeit angeschaut, ist das jetzt der Typ, der Sauron gespielt hat oder nicht? Die sehen sich irgendwie ähnlich und irgendwie nicht. Und er kam mir aber bekannt vor. Habt ihr den wiedererkannt, der Sauron im Prolog am Anfang spielt?
Du meinst,
ich hatte die gleiche Serie, die wir hier heute im Podcast mal besprochen haben.
Also er kam mir bekannt vor, aber ich habe irgendwie gedacht, dass das Zufall, weil er einfach aussieht wie halt so ein bisschen ähnlich wie quasi Sauron später aussieht dann.
Ja, ich meine, das war
wirklich
so ein bisschen irritiert, ist das derselbe und sie haben eigentlich einfach sein Gesicht verändert oder ist das ein anderer Typ? Weil irgendwie war der Kopf auch breiter und so.
Ja, nee, genau.
Es ist Jack Lowden, das ist der Hauptdarsteller aus Slow Horses.
Ja.
Ach so,
ich hatte den schon... Ich hatte den schon auch erkannt, aber ja,
ich habe es
auch. Also die Irritation war bei mir eher, dass die Ada recastet haben. Das war bei mir eine riesen Irritation.
Ich wusste das ja vorher schon, aber dafür war ich überrascht, wie gut es dann doch gepasst hat. Er spielt es halt anders, finde ich.
Ja.
Aber optisch ist es näher dran, als ich gedacht hätte.
Bei Ada soll ja optisch gar nicht dran sein, weil sonst würde doch jeder ständig sagen, hä, du bist doch Sauron.
Nee, ich rede jetzt gerade nicht von Jack Lowden, ich rede jetzt von Ada.
Ja. Ach so, von Ada meinst du? Ach so, sorry.
Ich meine, das Ada-Recasting, das wusste man ja vorher. Dafür fand ich's okay. Und ich finde auch gerade, ich finde es sogar fast besser, den neuen Ada, weil er erinnert mich jetzt nicht mehr an einen, welcher Stark warst du nochmal? Wie hieß er nochmal? Also der Bruder von Ned Stark, das war ja der aus Game of Thrones.
Ach so,
das sah da genauso aus.
Hä?
Benjen Stark.
Benjen
sogar.
Benjen, ja. Benjen Stark.
Benjen Stark.
Onkel Ben.
Onkel Ben, und er sah halt genauso aus auch, als hätten sie einfach ihn genommen aus der Game of frisch aus Game of Thrones rausgezogen, aus der Beyond the Wall Folge, weil auch so blass, weil halbtot und so, und dann noch hier einen Handschuh an, so fertig, jetzt kannst du hier House of the Dragon wollte ich gerade schon wieder sagen, jetzt kannst du Rings of Power machen. Da finde ich den neuen Adar eigentlich schon besser besetzt, weil der Spiel ist nochmal anders. Okay, du findest es gar nicht.
Nee, nein. Wieso
finde ich mag den neuen Adar lieber. Ich weiß auch nicht warum.
Ich finde die beide einfach gleich, glaube ich. Also nicht, dass sie gleich spielen, aber mir sind die beide, also Adar ist mir in der ersten Staffel jetzt noch nicht so ans Herz gewachsen, dass es mich so grundlegend stört, dass er gerecastet wurde, vor allem wenn er quasi vom Look her noch ähnlich ist. Aber Laura, dich stört das so doll, dass er anders ist?
Ja, weil ich müsste recherchieren, wie der Schauspieler heißt, aber ich fand den in der ersten Staffel so stark. Der hatte einfach so gute Momente und der hatte einfach so ein, also ich fand diese Szene mit Galadriel, die hat
in diesem Schuppen da,
in dem Schuppen, die hat bei mir halt einfach so nachhaltig irgendwie noch weiter irgendwie geheilt. Und der hat bei mir immer so Gänsehautmomente ausgelöst und ich finde, dass daran zu kommen ist natürlich auch schwer. Aber ich finde, der neue ist einfach nicht so. Der muss mich noch überzeugen. Ich finde den einfach nicht so stark.
Aber dass er nicht so ist, ist ja für mich der Vorteil so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, ich habe die schon mal in einer anderen Serie gesehen. Das hat mich die ganze Zeit gestört. Also ich konnte mich nicht drauf einlassen, auf den alten Adar. Dabei finde ich das Design so cool. So eine halbtoten Ork-Elf, und dann dieser Handschuh, der warum auch immer dran hat, aber es sieht halt cool aus. Und das hat mir gereicht, so als Design. Also wenn du mir das Artwork von dem gezeigt hättest, ich gesagt, oh ja, cool, cooler Bösewicht. Und dann haben sie einfach den aus Game of Thrones gebaut. Also, was? Aber er sieht auch noch genauso aus. Das fand ich immer problematisch, auch wenn er für sich genommen natürlich, finde ich, gut funktioniert. Da bin ich ganz bei dir, aber ich konnte mich da nie lösen von. So, und jetzt haben wir diesen Prolog. Und was mich dann, das war die eine Irritation, aber wie gesagt, ich mag den Prolog. Und die zweite Irritation, an die ich dann noch mal ganz kurz erinnert wurde, ach ja, stimmt, das sind Dinge, die dich an Rings of Power gestört haben. Als sie dann erzählt haben, wie sein Werdegang war, bis er Galadriel trifft.
Sein Werdegang auch, als wenn er so einen Lebenslauf abgegeben hat.
Es war ja ein Lebenslauf zusammengeschnitten. So, and that happened vorher. Und dann sitzt er da wirklich auf dem Floß, was halt mega Zufall ist, dass das Schiff angegriffen wurde. Dass er überlebt hat, ist natürlich kein Zufall, aber dass er im Fluss sitzt. Und dann kommt halt die eine Frau zu ihm hingeschwommen. Und dann denke ich so, wo kommt die auf einmal her? Also für ihn selbst ja auch, für alle Beteiligten, aber auch für den Zuschauer, der ja ein bisschen schlauer ist, weil er die erste Staffel gesehen hat, der ja weiß, oh stimmt, die ist ja wirklich am Ende eines Weltmeeres ins Wasser gesprungen, das komplette Meer da entlang geschwommen und irgendwo hat sie Glück gehabt, dass sie einen Floß getroffen hat und dann sitzt auch noch fucking sexy Sauron.
Aber es hat das Schicksal von Mittelerde.
Aber das wäre ja die Chance gewesen zu erzählen, dass das ein bisschen schicksalhafter war, dass es irgendwie gelenkter
aber,
war, dass es kein Zufall ist, dass er ihr auf dem Meer
begegnet ist. Aber es wird ja schon klar in der ersten Staffel. Ich finde, das wird schon in der ersten Staffel klar, weil er auch sowas sagt wie, oh, the tide has turned. Oder was sagt er denn? Die Wogen haben sich gedreht oder irgendwie sowas Mysteriöses sagt er da.
Das sagt er zu ihr, weil sie noch nicht die Erlaubnis hat, auf das Floß zu kommen.
Er sagt, aber es halt, hat halt so, ein Double Meaning, finde ich.
Ja, total. Es hat total verschiedene Ebenen, ne? Also, wir wissen noch nicht irgendwie, also die Flut hat sich gedreht, aber wir wissen jetzt gerade noch nicht, ob Ebbe oder Flut ist. Also die Tides haben sich gedreht, die Gezeiten haben sich gedreht.
Ja, und das ist jetzt Metapher, wie er spricht, oder nicht?
Ja, das ist eine Metapher, aber er sagt es. Ich meine, es sagt ja auch, ist ja was Konkretes, was er trotzdem sagt, weil das Konkrete ist, du musst erstmal warten, wie die sich hier auf dem Floß jetzt entscheiden, ob du auf dem Floß kommen kannst oder nicht.
Ja. Aber es ändert doch nichts an dem, was ich gesagt habe, dass es der dürfste Zufall der Welt ist.
Aber es ist kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Das ist ja Bestimmung. Weil das ist ja genau der Punkt. Ich meine, das greift er ja später dann auch wieder auf, ne? Dass er halt sagt, okay, er war eigentlich komplett lost. Und nur, dass sie da aufgetaucht ist, hat überhaupt dazu geführt, dass er wieder die Kraft geschöpft hat, um das Böse zu verwirklichen, was er die ganze Zeit schon im Hinterkopf hatte. Bei ihr ist aber genau das Gleiche. Auch sie hat ja die Chance gehabt, wieder nach Valinor zurückzukehren, aber sie hat das Gefühl gehabt, irgendwas ist noch nicht beendet und da muss noch was ausgefochten werden. Und das, was ja Gil-galad die ganze Zeit schon befürchtet, wird ja dann genau wahr, dass das Böse, was sie eigentlich beenden will, dass sie der Auslöser dafür ist, dass dieses Böse nie schlafen wird. Das ist kein Zufall, das ist Schicksal, was da passiert.
Ja, aber okay, also hat Herr der Ringe das Konzept von Schicksal und Dinge passieren, weil sie so passieren müssen und es ist
ja,
gerade
natürlich
Sauron
ist es Fantasy. Es ist High Fantasy.
Also vielleicht ist mir Schicksal. Das bis jetzt nicht klar gewesen. Ich meine, es gab Prophezeiungen, kannte ich aus Herr der Ringe. Kennen wir ja nicht, oder doch, Prophezeiungen, ne?
Lass ja, mich
nicht falsch sagen. Ich bin ja bei dem Lore immer nur mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet bei Herr der Ringe.
Naja, also, es gibt schon sowas wie eine Vorherbestimmung, warum bestimmte Sachen passieren. Weil man darf ja auch bei Herr der Ringe nie vergessen, da gibt es ja noch jemanden und da gibt es noch mehrere Leute, die von der Ferne schauen und gucken, was da so passiert. Also ich meine, du hast ja, diese ganze Lore ist ja, dass du den einen hattest, ne, Ilúvatar, der hat diese ganze Welt geschaffen, der hat die Valar geschaffen und die Valar sind die, also die Istari, also sprich Gandalf und Saruman etc., die werden von den Valar nach Mittelerde geschickt, weil die Valar denken, hold on a second, da passiert schon wieder was, wir müssen jetzt noch mal ein paar neue Spieler ins Feld schicken.
Also, ich habe das auch immer so gesehen, dass quasi Mittelerde unter dieser, ja, ich sag mal so in Anführungszeichen, göttlichen Sicht steht und dass dann sowas wie Schicksal eben halt vielleicht kein Schicksal ist, sondern halt von den Leuten, die eh alles erschaffen haben, so.
Ja, aber weißt du, das Konzept von Schicksal erschließt du mir schon, wenn du jetzt bestimmte Akteure reinschmeißt, wenn du jetzt einen Gandalf auf Mittelerde schickst, dass sich dann das Schicksal zum Guten wenden soll für Mittelerde. Also dieses forcierte Eingreifen des Schicksals, das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, wie halt jemand auf einem Weltmeer schiffbrüchig wird und jemand anderes ihm zufällig begegnet, weil sie selber ins Meer gesprungen ist mit dem tollkühnen Plan. Und der hat ja nichts mit Schicksal zu tun. Der tollkühne Plan von ihr war ja, ich springe jetzt von diesem Schiff runter und ich schwimme einfach bis zu dem Kontinent zurück. Das ist ja ihr Plan gewesen. Das hat ja nichts mit Schicksal zu tun. Sie wusste ja nicht, dass das Schicksal sie rettet.
In Form von sexy Sauron. Das Schicksal hat ihr sexy Sauron geschickt, damit sie diesen Plan verwirklichen kann.
Ja, aber sie wusste das ja nicht, dass
das
passieren
wird. Oder irgendwas hat sie da hingerufen. Ja.
Sie hat ins Wasser gerufen.
Nein, also sorry, aber ich glaube, da müssen wir, im Grunde genommen hinterfragst du damit ganz viel so Grundregeln von Fantasy. Es ist bei Science Fiction übrigens genau das Gleiche. Du kannst auch bei Star Wars fragen, warum werden immer wieder Kinder auf Wüstenplaneten
gefunden? Das stört mich auch in Star Wars, wenn immer wieder. Es gibt auch andere Planeten als Tatooine.
Nein, es gibt nur Tatooine, Marco, und da müssen alle Leute sein. Aber ja, nee, das stimmt schon. Aber bei Fantasy, es ist ja nicht die erste Fantasy-Geschichte oder die letzte wahrscheinlich, wo irgendwas Schicksalhaftes passiert.
Schicksalhaftigkeit an sich ist nicht mein Problem. Nur wenn dumme Entscheidungen dann da hinführen, also es ist ja eine komische Entscheidung. Ich bin am anderen Ende eines Weltmeeres und es gibt kein Land, außer zwischen, also ich weiß nicht, ich kenne die Strecke nicht. Wie viele hunderte Kilometer das sind, natürlich, bis ich schwimmen müsste.
Ja, vielleicht ist sie einfach sehr gut, sie ist sehr gut im Freischwimmen, vielleicht.
Sie ist ein Elb und sie kann das. Okay, also ich meine,
haken wir es damit ab. Ich will damit nur sagen, es hat mich gestört und es wird mich immer stören. Ja, okay. Und ich finde es schade, dass sie dann in so einem Prolog die Chance verpasst haben, in meinen Augen, das ein bisschen weniger doof erscheinen zu lassen.
Ich finde, für mich ist es die Stärke von der Serie, dass genau diese Verbindung hergestellt wird zwischen Galadriel und Sauron, dass die sich anziehen. Und
das ist für mich auch eine Stärke der Serie, aber nicht als Auslöser. Nicht, dass sie so zueinander finden.
Doch, weil
ich finde, das hätte man geschickter schreiben können.
Nein, weil ich finde, es muss so random sein, sonst wird ja nicht unterstrichen, dass diese zwei Leute tatsächlich zwei Seiten von einer Medaille sind, dass die sich finden müssen, dass das tatsächlich so vorhergesehen wurde, mal irgendwann.
Also nach dem Motto, egal was sie tun, das Schicksal führt euch zusammen.
Ja,
weil nach dem Motto, ne? Okay.
Naja, auf eine gewisse Art und Weise, ja, vielleicht, dass so irgendwie, dass das Schicksal sie zusammenführt oder dass sie halt eben einfach konkret diese Entscheidung treffen, die sie dann halt einfach zueinander führen. Ich weiß nicht, ob es.
Aber das hätte ich ja gerne gehabt. Das hätte ich ja gerne gehabt. Da sind wir uns doch einig. Eine Person konkret diese Entscheidung trifft.
Er geht auf das Schiff, sie geht auf das Schiff, beide werden schiffbrüchig und sie treffen sich mitten im Meer. Und warum sind sie da in diese Situation geraten? Weil sie sich treffen mussten. Und es ist viel stärker, wenn sie sich mitten im Meer treffen, als wenn sie auf irgendeiner Landstraße aufeinander getroffen werden, so in so zwei Kutschen, die einander vorbeifahren und dann irgendwie sagen, gucken sie so raus und sagen so, hey, warte mal, Moment mal, du da drüben, du fühlst dich so an, als hätte ich ein ähnliches Schicksal wie du.
Ich würde sagen, vielleicht bevor wir über diese Connection zwischen Sauron und Galadriel reden, die ja natürlich super das Zentrum der Serie ist, können wir vielleicht erstmal doch mal über Sauron an sich ein bisschen sprechen, über seine Entwicklung und dann über Galadriel. Und dann kann man ja so ein bisschen schauen, wie sich das dann am Ende ja auch alles zusammenfügt. Also nochmal zum Prolog. Ich fand den Prolog dahingehend ganz cool, dass man nochmal so ein bisschen gesehen hat, wie Sauron so entmenschlicht wurde, in Anführungszeichen. Mhm. Weil wir haben ihn jetzt die ganze Zeit ja als sexy Sauron, aka Halbrand, gesehen in der ersten Staffel. Und ich finde, also ich fand es ganz gut, dass es nochmal so einen Moment gab, wo einem nochmal vor Augen gehalten wurde, okay, das ist halt nicht dieser random Dude, das ist halt Sauron, das personifizierte Böse. Und das ist jetzt eben, weiß ich nicht, wurde uns jetzt visualisiert als schwarzer Blob, der jetzt nochmal ein paar Ratten gesnackt hat in dieser Höhle, bevor er dann sich da einem menschlichen Körper bemächtigt hat und dann zu seiner, sag mal, Halbrand-Form gefunden hat. Und ich glaube, das war relativ notwendig. Und er ist ja, genau, er ist ja eben der Bösewicht jetzt auch, oder sollte es jetzt auch in der zweiten Staffel mehr werden. Und er schreitet jetzt ja langsam, aber sicher zur Tat. Das war ja so ein bisschen das, der Kritikpunkt auch an der ersten Staffel, glaube ich, oder was einige Leute ein bisschen gestört hat, dass man noch so ein bisschen zu wenig gesehen hat, wie quasi die ganze Sauron-Story so vorangeht. Und das wurde jetzt ja ein bisschen gestartet. Ich finde, schon in der zweiten Staffel.
Also ein bisschen, das ist gestartet.
Ja, ich finde, also meiner Meinung nach könnte noch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Screentime auf die Sauron-Story verwendet werden, aber es ist auf jeden Fall jetzt losgetreten worden mit den Ringen und der Erschaffung der weiteren Ringe. Die Elbenringe wurden jetzt ja in der ersten Staffel schon erschaffen. Und wir sehen ihn jetzt, also Sauron in seiner, ja, neuen Form als Annatar, der, naja, Herr der Geschenke. Ja? Genau, und ich finde, man sieht auch total, dass quasi sobald er diese neue Identität angenommen hat, also er hat ja diese Form angenommen, ich habe mich vorher schon gefragt, wie sie das machen, weil, also wie sie quasi erklären, dass er jetzt komplett anders aussieht. Und das haben sie ja ganz gut gelöst, weil er eben sich als vertrauenswürdige Person präsentieren will, einem Elben. Und dann nimmt er eben auch so diese Gestalt an, von einem Elben, dass es so ein bisschen zwar was Übersinnliches ist, aber sozusagen eine Gestalt ist, die in dem Fall Celebrimbor sich so, mit der er sich sozusagen so wohlfühlt, in Anführungszeichen. Aber ich finde, er verhält sich jetzt auch ein bisschen anders. Habt ihr das auch gemerkt?
Ja. Seit der, das ist ja auch, ja klar. Also ich meine, er muss sich ja auch anders verhalten. Also ich glaube, also wiederum teile ich diese Kritik nicht. Ich finde, in der ersten Staffel erleben wir einen Sauron, der, und jetzt verstehen wir das auch in der zweiten Staffel, einen wahnsinnigen Schicksalsschlag erlebt hat. Der wurde quasi
abgesetzt.
Also er wurde abgesetzt, er hat eine Meuterei erlebt, er hat den Sinn seines Lebens verloren, er weiß überhaupt gar nicht mehr so richtig, okay, wie will ich eigentlich weitermachen? Und das sind ja auch genau die Sachen, das ist sehr traurig. Und das sind ja genau die Sachen, die ja dann auch in der ersten Staffel dann irgendwie so passieren. Ich meine, er hätte auch, wenn Galadriel jetzt nicht ihn irgendwie unbedingt hätte mitnehmen wollen, hätte vielleicht auch als Schmied auf Númenor seine Zeit erstmal verbringen.
Der hatte echt eine gute Zeit auf Númenor, also als Schmied. Das fand er echt gut.
Ja. Also, und das sind ja genau diese Sachen, die er auch irgendwie immer wieder anspricht und auch am Ende von der ersten Staffel zu ihr sagt, du warst eigentlich diejenige, die mir überhaupt erst die Kraft gegeben hat. Also es gibt ja so ein paar Gespräche zwischen den beiden. Und das untermauert ja noch mehr, welche Schuld auf ihr da lastet und die, also die Schuld, die sie auch empfindet, ne? Und ich finde, jetzt in der zweiten Staffel ist klar, er hat neue Lebensenergie geschöpft. Er hat jetzt einen Plan. Er weiß ganz genau, wie er diese ganzen Gestalten spielen kann, ne? Er weiß ganz genau, wie er Ada spielt. Er weiß aber auch ganz genau, wie er Celebrimbor spielen muss. Celebrimbor ist halt schwach, ne?
Der will also halt so seinen Moment haben irgendwie, ne?
Naja, der ist halt wahnsinnig stolz, ne? Genau. Der will irgendwie, also der stand immer irgendwie unter dem Licht von Fëanor und will jetzt halt in den gleichen Sagen und in den gleichen Licht irgendwie gesehen werden.
Bisschen eitel halt, ja.
Sehr eitel, ja. Und das spielt er natürlich total. Und ich glaube auch, also ich meine, er sagt ja auch zu Celebrimbor, ich bin kein Elb. Ich bin mehr als das. Also im Grunde genommen, Celebrimbor müsste eigentlich klar sein, dass er damit dann auch sagt, er ist halt einer von den Maia. Aber er sagt, okay, er ist halt von den Valar geschickt worden. Und
sein Gesandter von einer höheren Kraft.
Genau, Das, ja. Und das wird dann halt nicht mehr hinterfragt von Celebrimbor. Das
ist
dann halt
ja, okay.
So, ja, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, dann nehme ich das doch mal.
Zeigt mir in seiner Eitelkeit, dass er quasi auserwählt ist, von den höheren Kräften noch mehr zu tun. Und deswegen fand ich das auch nie das Problem, dass er sich so leicht von Annatar bezirzen lässt. Aber ja, er ist insofern auch anders, weil er in die Kamera auf einmal guckt. Ist euch das aufgefallen? Das Ende der einen Folge, als er selber überrascht ist, wie leicht warte mal, wie war das nochmal? Als ich mit den Zwergen getroffen habe, war das das? Nee, das war nicht das Ende einer Folge. Aber am Ende einer Folge
Vorher das Mithril reinwirft, oder?
Das kann sein, dass es doch mal Mithril war, stimmt. Auf jeden Fall schaut er dann in die Kamera und die
Folge
endet.
Also nicht direkt, er schaut in
die Richtung. Oder die Szene endet, aber ich glaube, es war die Folge, die endet.
Er guckt so sneaky, also er guckt schon so ein bisschen in die Kamera.
Aber so halb erschrocken, weil er ist so, oh, das ging ja leichter, als ich dachte.
Oh. Aber also, ich meine, grundsätzlich, ich finde so Charlie Vickers, du merkst immer an, dass er einfach einen wahnsinnigen Spaß hat. Ich liebe auch die Szene, wenn er irgendwie in Mordor losreitet und dann sein Plan aufgeht. Dass, wie heißt der? Altreck? Nee, Waltreck.
Ah, das war so geil, ja.
Aber kann ich euch was zu diesem Plan fragen, weil das verstehe ich
nicht
ganz. Die Staffel, die erste Staffel endet, finde ich ja sehr stark noch mit dem Shot auf ihm und Mordor, der halt eindeutig Sam und Frodo spiegelt, dass die sich auf den Weg machen, was natürlich ein starker Moment ist. Und dann kommt auch sowieso eins der allerbesten Sachen, finde ich, sein Thema, sein Musikthema. Ich weiß noch, wie ich am Anfang der Season sehr gemeckert habe, dass Musik für mich nicht catchy ist, was halt nicht Howard Shore-like ist dann für mich. Aber ich muss das revidieren nach dem Ende der ersten Staffel, weil ich die Melodie von Sauron total super finde. Und die bleibt auch hängen. Und du hast halt diese Melodie, das sogar mit Text, das ist sehr Peter Jackson-like. Und dann diesen gespiegelten Shot und so, alles super cool. Und denkst so, oh mein Gott, was wird jetzt alles in der zweiten Staffel passieren, wenn er nach Mordor geht? Was für einen coolen Plan hat er? Und dann lässt er sich gefangen nehmen, redet mit Ada, geht aber wieder. Und ich frage mich so, was hat er jetzt eigentlich erreicht? Das habe ich nicht verstanden. Ich hatte eher so das Gefühl, okay, sie haben mich jetzt nach Mordor geschickt für diesen Money-Shot, wussten aber nicht, was sie mit ihm tun sollen, schicken jetzt erstmal wieder zurück, um Annatar zu sein. So fühlt sich das für mich an. Oder hat er jetzt was accomplished, was mir jetzt entgangen ist?
Naja, Ada zieht ja jetzt gegen Eregion. Das ist der Plan gewesen. Er hat ihm gesagt, Sauron ist zurückgekehrt und der ist in Eregion. Ich kann dir helfen, weil ich habe das Vertrauen von den Elben. Und dann zieht jetzt Ada los in den Krieg. Und dann sagt ja noch dieser eine Ork, sagt ja noch zu Ada, hey, komm, ist doch scheißegal, lass doch Sauron einfach Sauron sein. Und Ada so, nein, ich habe eine Mission.
Ja, stimmt.
Hat ihr euch aber auch gefragt, ob Ada zwischendurch sich gedacht hat, dass halt Sauron, also Heilbrand Sauron ist?
Ja.
Weil er hat ihn mich so einmal so ganz lange angeguckt und ich habe das Gefühl, weil wir haben ja dann in dem Prolog gesehen, wie die beiden halt miteinander umgegangen sind und ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass er quasi da so dran erinnert wurde oder dass er sozusagen was Bekanntes in Heilbrand Sauron gesehen hat. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, dass er dann quasi ihn erstmal hat ziehen lassen, so in dem Sinne.
Ich glaube nicht, dass er ihn erkannt hat.
Ich glaube, er hat ein Gefühl. Nicht. Also das haben auch die beiden Schauspieler gesagt, Charlie Vickers und Sam Hazeldine, weil sie sind natürlich über Jahrtausende, maybe, who knows.
Vielleicht auch nur 3 Jahre, vielleicht 3000.
Vielleicht auch nur 3 Tage, who knows. Ja. Waren sie Best Buddies und haben halt irgendwie wahnsinnig viel geteilt. Und ich glaube, dass Ada noch nicht den Finger drauflegen kann, aber ich glaube, er hat ein Gefühl, dass da irgendwie mit Heilbrand ein bisschen was los ist. Und gleichzeitig weiß er aber eben auch noch nicht, was genau der Plan ist auf der anderen Seite. Und er weiß natürlich auch irgendwie jetzt, nachdem er weiß, okay, Sauron ist in anderer Gestalt zurückgekommen, weiß nicht, wie er aussieht. Wenn er konkret wissen würde, dass tatsächlich Heilbrand Sauron ist, dann hätte er, glaube ich, verstanden den Moment, als Heilbrand ihm die Treue schwört, dass er nicht ihm die Treue schwört, sondern dem legitimen Herrscher von Mordor.
Dem Herrscher von Mordor, a.k.a. ich. Das fand ich irgendwie süß. So, hat er gut formuliert, hat er gut drumherum gesprochen, freigesprochen, Bilder benutzt. Wie findet ihr denn Sauron quasi bis jetzt? Also es wurde ja vorher gesagt, so jetzt, zweite Staffel, ist Sauron so endgültig der Bösewicht. Und funktioniert er für euch als Bösewicht? Ich finde, er ist ein interessanter Bösewicht, weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen und sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch, dass Galadriel und er sind ja so verschiedene Seiten einer Münze, wie Laura eben so schön sagte. Und ich finde, bei Sauron kommt ja ganz oft auch zutage, dass er, wie viele Bösewichte, halt total der Überzeugung ist, dass er das Richtige tut und dass alles gut werden würde, wenn nur alle Leute mal auf ihn hören würden. Und funktioniert das für euch so, also so diese Art von Bösewicht? Oder wie schlägt sich Sauron quasi in euren Augen so bis jetzt in den ersten 4 Folgen?
Also ich habe total viel Spaß tatsächlich, ihm zuzuschauen. Ich finde, Prime hat einen ganz guten Instagram-Post gemacht, wo sie so ein paar Fotos von ihm gepostet haben. Und dann stand was stand nochmal drunter, Lisa?
You'd fall for it too you'd oder so. Ja, ich so, ich weiß genau, welchen Instagram-Post du meinst.
Ich habe ihn dir geschickt und war nur so, ja, same.
Ja, Prime also, hat da ein bisschen gethirstet irgendwie.
Ja. Nee, also ja, ich finde, also, ich finde auch,
I didn't fall for it. ich find's, ja, ich keine Ahnung. Ist ja der andere Teil, ist jetzt Herr der Geschenke, okay. Aber ich find's, sie sieht trotzdem aus, als hätten sie einfach Halbrand genommen und ihn verkleidet. So, das ist halt, weißt du, ja. Gerade weil der Prolog ja auch so die Erwartungshaltung in mir weckt, weil das stimmt ja nicht. Ich kannte ja die Poster vorher, ich kannte die Trailer vorher, ich habe ihn schon so gesehen. Mhm. Aber ihn da mit einem anderen Gesicht zu sehen, hat für mich natürlich noch mehr Sinn ergeben, dass er dann so neu geboren wurde. Aber andererseits kannst du so natürlich den Schauspieler halten. Du kannst, wie soll ich sagen, du hast jetzt einfach einen neuen Lebensabschnitt von Sauron. Und nur weil er gerade Anantar ist, ist es nicht so, als würde er diesen Lebensabschnitt schon wieder gegen den nächsten Körper tauschen. Das ist hier nicht Grindelwald in fantastische Tierwesen. Ja. Das verstehe ich schon. Ich sehe nur, es ist für mich ein bisschen schwierig, ich sehe immer einen verkleideten Halbrand, das ist so.
Ja, so ein bisschen Cosplay-Vibes hat schon, ich weiß auch nicht, er hat sich so.
Ja, weil den halt anders kennst, ne? Ja. Also Legolas zum Beispiel, den hast du ja nie anders gesehen. Klar, wenn du jetzt Orlando Bloom daneben hältst, dann denkst du, oh, aber Legolas, also sie sieht ja nicht mal aus wie Orlando Bloom, finde ich. Legolas ist Legolas. So, das ist wirklich so komplett eigen. Und Gimli sieht ja auch nicht aus wie John Rhys Davies. Das ist einfach, das sind verschiedene Inkarnationen.
Bei Charlie Vickers sieht auch weder aus wie Sauron noch wie Anatar. Also jedenfalls jetzt in diesem Behind-the-Scenes-Material sieht er irgendwie ganz anders aus, finde ich. Aber ich finde auch, dass, also an sich finde ich es gut, dass sie das mit dem Gesicht gelassen haben. Ich habe mich auch gefragt, ob das eine coole Idee wäre, aber ich glaube, dass, wenn er jetzt auch noch anders ausgesehen hätte, hätte es quasi für die Zuschauenden das noch schwieriger gemacht, so das innerlich zu verknüpfen, sage ich mal, dass das und Sauron dieselbe Person sind. Ich finde halt, Sauron, ja, ich weiß nicht, ob er sich da styling-technisch so einen Gefallen getan hat. Also ich habe so überlegt, es gibt's nicht diese Paletten quasi, so dieses, ob man Herbsttyp oder Sommertyp oder Frühlingstyp oder sowas ist. Und ich glaube, er hat da irgendwie den falschen Typ für seinen falschen Look für seinen Typ ausgesucht.
Er ist halt immer irgendwie ein Typ, finde ich. Also weißt du, als Halbrand ist halt evil sexy Sauron. Und als Anatar ist er halt Jesus Sauron oder so. Vielleicht. Also wie er da vorhin tritt. Klar, das ist jetzt die Perspektive, wie Celebrimbor ihn sieht und so. Mm. Aber es sieht halt aus wie das Columbia Pictures Intro.
Das habe ich gesehen beim Movie Pilot, dass sie das da reingeschafft haben.
Echt? Ich habe das auch gepostet.
Ah, geil. Ja, nee, ich habe das. Vielleicht habe ich es auch bei dir gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall auch Memes gesehen.
Ich habe eine steile These.
Ja.
Oh, wow. Ich glaube tatsächlich, dass Elben nur authentisch funktionieren, wenn du sie auf Filmmaterial bannst und nicht, wenn du sie digital drehst. Weil ich glaube, es funktioniert dadurch nicht.
Ja.
Und ich glaube, das hast du schon bei der Hobbit gesehen.
Aber da war es ja nicht, das war doch nicht digital, es war doch schon auch Film, aber halt in High Frequency.
Ja, ich glaube, genau. Und dann
das hat aber auch einen Effekt wie digitaler Film.
Ja, genau. Aber Hobbit sieht ja eher aus wie ein Videospiel.
Deine These ist schon richtig. Ja. Du siehst auf einmal siehst du, dass es kostümiert ist.
Stimmt, genau. Und ich finde halt, und das ist halt bei dem Original Herr der Ringe, du hast halt einfach, das ist halt weniger saturiert. Du hast halt irgendwie noch ein Grain drauf und sofort hast du halt das Gefühl, ah, okay, ja, ich bin in einer anderen Welt und dieses Kostüm funktioniert auf einmal. Mhm. Weil mir geht es ja nicht nur mit, also mir geht es nicht nur mit Anatar so, mir geht es auch mit Gilgala total so. Dass ich jedes Mal irgendwie so denke, ja, das ist halt ein Kostüm irgendwie.
Dem fehlen auch noch die Koteletten übrigens. Also, dem fehlen sie immer noch. Elrond haben sie zurückgegeben.
Okay.
Ja, okay.
Aber ich finde, bei Sauron, also bei Annatar Sauron, könnte man irgendwie auch argumentieren, dass es quasi gerade gut ist, dass es ein Kostüm ist, weil er ist ja eben nicht der, der vorgibt zu sein, oder ist eben auch kein Elb und er ist kein Gesandter des Valar. Und wenn er halt irgendwas so ein bisschen off ist an ihm, könnte man das ja auch so interpretieren, dass es ja auch stimmt. Also
vor allen Dingen,
es ist ja auch ein Kostüm eigentlich.
Das ist dann immer ein bisschen wie bei der Monorail in Simpsons. Also, er macht da gerade seine Show oder will den Leuten die Monorail verkaufen.
Aber du kannst Annatar ja kein anderes Gesicht geben, weil er ja Celebrimbor überzeugen muss, dass Heilbrand Annatar ist.
Ja, das war.
Also das heißt, du kannst ihn in dem Moment ja nicht recasten.
Ja.
Ich frage mich, ob sich das, wie sich Sauron das so vorher überlegt hat, macht er das spontan oder hat er vorher erstmal so ein Moodboard gemacht, so was sein Look sein wird und für welche Stufe seines Lebens und welche Stufe seines Plans braucht er welchen Look und welche quasi Argumente gegen wen, weil er muss ja auch den Überblick behalten, quasi welche Story er wem erzählt und so. Also das ist
da
schon.
Da gibt's so eine Höhle, das ist total krass. Irgendwann stolpert Elrond über diese Höhle und ich so, ich wusste es.
Es ist wie bei Always Sunny in Philadelphia, da gibt's dann so ganz viele Bilder, diese anderen roten so Faden verbunden
und so weiter. Und erst denkt Elrond so, oh nein, schon wieder so ein Spinnenlayer. Nein, aber es ist die Höhle von Sauron, wo der Masterplan hängt.
Das ist der Meetingraum. Nee, aber ich finde schon, also ich habe auch wie du, Laura, eigentlich Spaß daran, Sauron, Annatar, Heilbrand. Der Heilbrand ist jetzt ja nicht mehr in, aber hier Annatar, Sauron zuzuschauen. Irgendwie, es ist halt auch ganz cool, finde ich, einfach an der Serie. Das gefällt mir immer an so Sachen, die, wo der halt Zuschauenden mehr wissen als die Leute in der Serie. Und ich meine, obviously wissen sie jetzt ja auch, dass es Sauron ist, aber wir haben ja immer noch im Hinterkopf, was quasi noch alles passieren muss oder passieren könnte. Und wir zu sehen, wie quasi er sich als Sauron da so durchnavigiert und wie halt die Leute darauf reagieren und wie es eben dazu kommt, dass halt alle ihm verfallen und eben dann quasi es irgendwann zu der Situation kommt, die wir dann in den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen sehen. Mhm. Finde ich einfach sehr spannend. Und auch jetzt mit der Verbindung von Galadriel. Also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ich finde, die beiden funktionieren unglaublich gut zusammen. Und in der ersten Staffel hat sich das ja alles schon ein bisschen aufgebaut. Wir haben gesehen, dass sozusagen Sauron sie eigentlich ja so ein bisschen als Spiegel oder als Balancepunkt zu ihm selbst sieht. Und wir haben ja auch gesehen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Laura, dass Galadriel so ein bisschen Probleme damit hat, Gut und Böse zu erkennen.
Ja, damit hat die ganze Serie angefangen.
Genau, das kannst du ja vielleicht nochmal erzählen. Wir hatten ja, ganz am Anfang hatten wir ja diese Geschichte mit dem Boot quasi, ne? Im Prinzip war es ja auch ein Prolog eigentlich.
Ja, genau, es war auch ein Prolog. Und es war dann eben die Unterhaltung mit ihrem Bruder, wo es eben genau darum ging, okay, aber wenn die Reflexion von den Sternen im Wasser, woran erkenne ich denn, was eigentlich die Realität ist und was die Reflexion ist? Und damit struggelt sie halt die ganze Zeit so ein bisschen, ne? Und ich glaube, sie kommt jetzt in der zweiten Staffel, also muss sie sich ja jetzt damit auseinandersetzen, weil sie in der ersten Staffel halt eben so arg geblendet worden ist und eben genau die Reflexion nicht erkannt hat.
Ja, sie hat sich ja quasi in der ersten Staffel eigentlich so da reingesteigert in diesen Gedanken, dass sie sich an ihren Bruder rächen muss, dass sie und dachte die ganze Zeit, dass sie was Gutes verteidigt, aber hat dann im Prinzip ja das Böse heraufbeschworen und war dann halt durch dieses Ambivalente dann halt auch so ein leichtes Ziel für Sauron. Und wie, also ich meine, jetzt in der zweiten Staffel sehen wir ja, dass sozusagen jetzt von Seiten von Gil-galad und von Seiten von, wer ist er denn jetzt? Bin ich blöd? Elrond. Und ich so, der einfachste Name jemals bei Herr der Ringe fällt mir nicht ein. Von Seiten von Elrond ja quasi dann auch so versucht wird, sie zurückzuhalten. Und wie glaubt ihr, entwickelt sich das jetzt noch weiter? Also jetzt bis jetzt diese quasi Parallelstränge von Sauron und Galadriel existieren ja wirklich eher gerade ein bisschen parallel und werden jetzt kommen jetzt also langsam zusammen. Das wird ja dann, wie wir im Trailer schon gesehen haben, auch im Aufeinandertreffen
der beiden kombinieren. Ich glaube, dass diese Staffel, also wie schon gemeint, also dramaturgisch gesehen, du hast in der ersten Staffel hast du halt eben diesen Prolog mit Galadriel, sie bekommt dieses Thema mitgegeben mit der Reflexion. In der zweiten Staffel hast du den Prolog mit Sauron, er bekommt ein Thema mitgegeben, das Thema für ihn ist, wenn der sichere Weg auseinanderfällt, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg.
Und also ist im Prinzip also so Hürden überkommen, meinst du damit so?
Genau, also das ist halt das Thema, was halt der alte Mann ihm mitgibt. Und er nimmt es ja dann eben auch so an und findet ja dann eben so seine neue Identität dann auch.
Also der alte Mann im Wald mit diesem Abzeichen quasi, was er dann später auch hat. Das Königsabzeichen.
Genau. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt eben nochmal schaust, irgendwie, wenn sie halt eben in der ersten Staffel dieses Thema eben austesten musste und jetzt eben zu der Erkenntnis gekommen ist, okay, ich habe damit ein Problem und ich muss da ein bisschen genauer hinschauen, dann wird, glaube ich, ist es noch nicht für sie gelöst, ne? Also ich glaube, sie hat jetzt nur nochmal eine andere Stufe erreicht, wo sie sich nochmal hinterfragen kann. Ansonsten hat sie ja auch immer noch Elrond dabei, der sie ständig hinterfragt.
Ja.
Also von daher ist es ja nochmal nur so eine andere Sicherheitsstufe da drin. Genau, und ich glaube, dass diese zwei Themen sich jetzt halt immer mehr miteinander verspinnen, so wie man das im Moment gerade sieht. Und es ist, also ich finde es total interessant auch, dass dann eben nochmal auch Gil-Galad zu ihr sagt, hey, Moment mal, wenn du ihn triffst, alleine geht das nicht. Du bist von ihm einmal getäuscht worden. Das wird immer wieder, er hat in dich reingeschaut, er versteht dich, er wird dich immer wieder spielen, weil natürlich diese, was man nicht vergessen darf, wie gesagt, Sauron ist ja nicht ein, er ist ja kein Elb, ne? Er steht ja im Grunde genommen noch mal eine Stufe höher als ein Maia. Das heißt, er kann auch die Elben spielen, wie man ja die ganze Zeit sieht. Und da muss man halt extrem vorsichtig sein. Und ich glaube, das wird das sein, wo sie jetzt noch mal in einen weiteren Test reingehen muss.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir haben ja, wie gesagt, im Trailer schon ein bisschen was gesehen. Und das ist ja jetzt so ein Bereich auf der quasi Ebene der Elben, wo man jetzt sieht, dass sozusagen Saurons Werk so langsam zutage tritt. Es bröckelt irgendwie alles so langsam. Das Böse, bahnt sich seinen Weg durch Mittelerde. Und wir sehen aber auch, dass jetzt in der letzten Folge kam es nicht vor, aber in den Folgen davor haben wir auch gesehen, dass in Numenor einiges abgeht. Da haben wir ja in der ersten Staffel schon gesehen, dass hier Pharazôn, der Cousin von der Königin Miriel, sie eigentlich stürzen will. Und jetzt wissen wir auch, was, wie spricht man sie aus? Eärien macht.
Das klang so überzeugend gerade.
Ja.
Das klang ja wirklich hier zur Serie.
Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie Elbisch lernen oder so. Kann man das nicht bei Duolingo oder so machen?
Ja.
Geil. Oder, ja. Anyway, auf jeden Fall hat sie ja am Ende der ersten Staffel, man muss einfach nur das R rollen in Fantasy, dann geht das, glaube ich.
Ja, ja.
Aber am Ende der ersten Staffel hat sie ja den Palantir gesehen und genau, da haben wir uns ja schon gefragt, was macht sie jetzt mit diesem Wissen? Und jetzt wissen wir, was sie macht, gegen ihren Vater gehen und einen elbenfeindlichen Weg unterstützen. Und dann haben wir in Folge 3, war es, glaube ich, diese Krönung gesehen oder die versuchte Krönung von Miriel, nachdem ja, Spoiler Alert, ihr Vater gestorben ist. Und vorher wurde ja gesagt, okay, also die Krönung wird super, aber wenn jetzt noch so ein Adler kommt, dann wäre es richtig krass. Und natürlich kommt dann auch ein Adler, aber kurz bevor der Adler auftaucht, haben sich schon ein paar Stimmen gegen Miriel erhoben und Pharazôn hat sich positioniert, beziehungsweise wurde positioniert, indem quasi Leute ihn angefeuert haben, als nämlich dann der Adler tatsächlich da am Fenster steht und so ein bisschen über allen hovert. Und ich habe mich gefragt, erst habe ich mich bei Laura irgendwie beschwert, weil ich dachte, hä, ist der Adler dumm? Wieso trifft er denn jetzt so eine Entscheidung? Was ist da los? Aber im Endeffekt,
der Adler.
Genau, im Endeffekt, ich habe dann auch noch mal die Behind the Scenes, beziehungsweise hier Into the Episode-Dinger geschaut. Und da meinte auch die Schauspielerin von Königin Miriel, bist du dir sicher, dass der Adler wirklich wegen dir gekommen ist, Pharazôn-Schauspieler? Oder ist er einfach nur unglücklich ein bisschen, weiß ich nicht, zu weit rechts gehovert? Mhm. Und das bedeutete gar nicht, weil eigentlich haben ja die Leute schon relativ schnell quasi das so interpretiert, dass der Adler für Pharazôn gekommen ist. Also ich weiß nicht.
Naja, weil er aber auch dahin gegangen ist. Also ich finde, dass er eigentlich so ein bisschen, er ist ja so ein Opportunist, der hat halt die Möglichkeit erkannt und ist dann dahin gelatscht und hat irgendwie der wusste, also ich glaube,
der hat die PR-Möglichkeit gesehen.
Ja, der hat die Bildsprache sofort gesehen und
so
erkannt.
So wie Otto Hightower ist er einfach so ein Spin-Doktor.
Naja, und er sieht halt was. Er hat da halt vielleicht einen Vorteil, weil sie halt einfach...
Stimmt, oh nein, ja, stimmt. Sie hatte gar nichts, sie hat es auch schon gemerkt, aber sie hätte ja nicht so schnell dahin gehen können, weil sie ja... Oh nein,
ja.
Das ist wirklich ein Problem. Ja, ich bin mal gespannt, weil eigentlich wäre es ja auch handlungstechnisch unlogisch, wenn der Adler das unterstützen würde, weil ich weiß nicht genau, ich kenne mich nicht so mit der Adler-Lore aus, aber ich würde jetzt mal sagen, dass es ja schon auch mächtige Wesen sind und dass die vielleicht auch dann... weiß ich nicht, schon Sachen wissen, die Menschen oder Elben oder so eben nicht wissen.
Mhm. Und dann oder sie vielleicht sind halt der Meinung, dass er der bessere König ist.
Mhm. Oder, also ich meine, für die Leute, die sich mit der Lore auskennen, ich spoiler jetzt nicht, oder sie denken halt, Vielleicht soll das, was dann irgendwann passiert, das hat mich schon immer hier gestört. Vielleicht soll das passieren.
Mm. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf.
Naja, ich meine, es ist eigentlich in dem Sinne, ist es, ja, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, weiß es natürlich. Aber
naja, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, weiß, dass es Numenor nicht mehr gibt.
Genau, ja, das stimmt.
Und diese Ereignisse dazu geführt haben müssen.
Ja.
Und vielleicht sind die Adler keine Fans von Numenor.
Genau.
Vielleicht
sind sich schon immer daran gestört, weil sie diese Leute, diese räudige Insel hier mit dem Boot Du musst sie so weit immer hinfliegen, nur weil die wollen, dass ich zur Krönung komme.
Ja, da kein Bock mehr drauf, das Ding machen wir platt. So.
Genau. Was ich gar nicht wusste, ist, bis ich mir das im Wiki durchgelesen habe, dass J.R. Tolkien Numenor schon immer als Atlantis gesehen hat und als Allegorie darauf. Oder es geht sogar noch weiter, es verstecken sich wohl in Herr der Ringe Hinweise, dass das Herr der Ringe quasi die Vorgeschichte der Erde ist. So. Also so als Meta-Gag. Und deswegen diese Überlieferung von Atlantis, das irgendwann untergeht, damit ist eigentlich Numenor gemeint und so weiter. Und deswegen sind gewisse Begriffe, die auf Atalanta oder Atlantis hinweisen, sind in diesem Numenor-Lore schon drin. Einfach so als und das deswegen ist alles, was man sagt zum Untergang von Numenor, natürlich kein Spoiler, weil es ist so.
Ja, wir wissen das ja aus.
Ich frage mich, wie diese Geschichte Atlantis wo ausgeht.
Naja, da sind bestimmt gut. Bei Tolkien sind ja wahnsinnig viele Inspirationen drin. Ich finde immer am lustigsten, finde ich, dass Tom Bombadil tatsächlich eine Puppe ist von seinem Sohn.
Echt?
Ja.
Aber vielleicht können wir aber gleich über Tom Bombadil mal sprechen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Der ist jetzt in Folge 4.
Schon durch? Also weiß ist da noch irgendwas, was man irgendwie zu Numenor. Also ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen wollen würde zu Numenor, ist, dass ich das schon sehr interessant finde, wie diese Gesellschaft darauf reagiert, im Sinne von, okay, Miriel hat uns in den Krieg geführt und wir wollten nicht in den Krieg, wir wollten irgendwie uns hier ein schönes Leben weitermachen, irgendwie abseits von Mittelerde, weil Mittelerde bringt nur Unglück und die Elben bringen nur Unglück. Und auch so dieses, okay, wenn du dieses Hexenwerk irgendwie von den Elben benutzt, dann bist du offensichtlich nicht unsere Königin. Das ist schon sehr interessant, wie das jetzt auch nochmal, wie das im Moment gerade so erzählt wird. Ich sehe da auch so ein paar Parallelen zur echten Welt, aber okay.
Ja.
Genau, und ich finde es halt insofern aber auch nochmal interessant, wie sehen denn diese Menschen beispielsweise, ne, als dann eben Galadriel weggeschickt wird, dass dann eben die Blätter von dem Baum fallen. Das war ja schon sehr eindrücklich und das war ja der Grund, warum Miriel sich entscheidet, eben doch irgendwie mit Galadriel zu gehen. Das war ja nicht ultimativ nicht das, was sie im Palantir gesehen hat. Also deshalb finde ich das nochmal so ganz interessant, wie diese Geschichte, also wie das so erzählt wird, weil ich glaube, also ich würde da gerne sehen, dass da noch mehr Sachen hinterfragt werden. Gerade ist es mir noch zu einfach.
Was ist so einfach,
dass die so unlogisch sind einfach, dass die haben doch den Baum gesehen.
Aber
warum
wissen die
redet
denn
da keiner drüber?
Aber wissen die das denn mit dem Baum? Also wissen das denn Leute aus?
Dieser Baum hat immer Blüten und auf einmal verliert er alle seine Blüten und die wehen durch die ganze Stadt.
Aber vielleicht denken die einfach so, ja, der Baum macht halt Sachen. So, die sind ja.
Passiert halt.
Ich meine, die sind ja auch irgendwie. Ich habe ja das. Na, obwohl, eigentlich sind die ja relativ kritisch gegenüber quasi neuen Sachen oder jedenfalls gut. Im Fall der Elben ist es natürlich nochmal was anderes, weil es ja diese langjährige Geschichte gibt. Deswegen wäre ihnen vielleicht, ja, weiß ich nicht, oder die leben einfach ihr bestes Leben und achten dann vielleicht nicht auf so Kleinigkeiten wie so ein Baum.
Ja,
ich weiß nicht.
Sie ignorieren es halt. Also, wenn du von irgendwas der Überzeugung bist, kannst du ein Omen in die eine oder die andere Richtung lesen. Dafür steht ja der Adler. Du hättest das ja auch anders sehen können. Ja, der Adler ist gekommen zur Krönung von Muriel. Das war ja ihre Krönung. Und da ist Adler gekommen. Hätte sie auch andersrum lesen können. Aber stattdessen entscheiden sie sich, dass damit ja natürlich Farason gemeint ist.
Die Adler sind aggressiv einfach.
Die machen mich aber auch fertig, die Adler. Ich meine, die Adler in Herr der Ringe, also die hätten ja auch mal schon mal dann doch auch in die Südlande fliegen können und da auch Leute retten können oder so. Die Adler, die...
Lass uns bitte nicht damit anfangen, was die Adler hätten alles machen können, damit es den Menschen besser geht.
Ja. Die Adler handeln sehr selektiv.
Geht. Ja.
Die sind wirklich
sehr. Die Adler haben ihr eigenes Leben.
Ja.
Können nicht immer alles machen.
Auch nicht schon am Anfang vom ersten Film Leute mal irgendwo hinfliegen. Das geht erst am Ende. Na, lassen wir das Thema. Aber ja, Numenor, ja, mal gucken, was da noch so abgeht. Ich vermute nichts Gutes. Ist alles ein bisschen stressig, dass die Leute irgendwie da alle die falschen Entscheidungen treffen.
Auch ein Grund übrigens, warum ich die zweite Staffel lieber mag als die erste. Wenn du überlegst, dass bei Numenor die Handlung ja eigentlich so einfach ist und so klar, worauf das hinausläuft. Das haben wir jetzt in einer Folge abgefrühstückt. Fertig. Und das hat mich ja wirklich in der zweiten in der ersten Staffel mürbe gemacht, dass die da 3 Folgen am Stück in Numenor rumdiskutiert haben, bis sie 3 beschissene Schiffe losgeschickt haben, in der eine riesige Pferdearmee drin ist. Was ich immer noch komisch finde. Kennt ihr diese Memes, die sie zeigen, wie die Numenor-Schiffe eigentlich aussehen, dass die unten unter Wasser so weitergehen und da unglaublich viele Ställe und Pferde sind?
Stimmt, wo haben sie die ganzen Pferde denn reingepackt?
Das waren 3 Schiffe. Dafür der ganze Stress. Und die haben ja so getan, als wir ziehen jetzt in den Krieg. Und das, ich meine, für sich, ja, Numenor hat sie mal rausgehalten, jetzt mischen sie sich ein. Ein Riesending. Und sie stellen eine Armee zusammen. Und die Leute waren ja übrigens, auch das scheint ja das Volk vergessen zu haben, dass sie doch selber mit für den Krieg waren. Das war ja nicht einfach nur eine wilde Entscheidung der Königin, sondern der Queen Regent, wie man in Game of Thrones sagen würde, sondern nee, ihr habt das mitgetragen und jetzt gebt ihr alle die Schuld, ihr Arschlöcher.
Vielleicht waren in dem Raum zufällig nur die Leute, die nicht dafür gestimmt haben und alle anderen waren gerade woanders.
Naja, da gibt's ja noch andere Bildanalysen dazu, wie sie diese Copy-Paste, die Statisten, eigentlich waren es genau die 5 gleich. Egal.
Ich habe das Gefühl, ich bin echt nicht in der Rings of Power Meme-Bubble. Ich bin sonst immer in allen Meme-Bubbles, aber in der Rings of Power Bubble noch nicht ausreichend.
Ich habe zu viele Memes gesehen, aber tatsächlich auch eher von der ersten als von der zweiten. Bei der zweiten ist es in meiner Bubble gar nicht so krass stattgefunden wie in der ersten. So nach dem Motto, als wäre der Aufschrei einfach zu groß gewesen und die jetzt gar keinen Bock mehr haben, schauen halt nicht weiter. Und das ist ja okay. Mhm. Das macht es vielleicht ein bisschen angenehmer für die, die weitergucken wollen, ehrlich gesagt.
Ich finde das generell auch eine gute Strategie, einfach, wenn man was nicht mag, ist nicht zu gucken und nicht weiter zu kommentieren. Aber kann auch mal einfach chillen.
Und an für sich sind ja Memes auch nichts Schlimmes. Also House of the Dragon produziert jedes Jahr die geilsten Memes oder Game of Thrones generell. Und man liebt ja trotzdem, also zumindest während man es sieht, in der Regel lange Zeit alles. Ich habe im Hinterkopf, dass die 8. Staffel natürlich alle abfuckt, aber das produziert einfach tolle Memes schon immer. Ich finde das ganz schön, dass die 2. Staffel das jetzt nicht tot reitet. Jetzt nicht 3 Folgen hintereinander und nichts passiert. Und es hat mir ja auch so ein bisschen Galadriel ein bisschen kaputt gemacht, weil sie ist eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren und finde auch mit am besten gespielt.
Ich auch, ich mag sie auch am liebsten.
Und dann wird sie aber charakterisiert in Numenor als die, die reinkommt, alles besser weiß und sie versteht nicht, warum alle anderen ihre Meinung ablehnen und sie wiederholt sie einfach in jeder Szene gegenüber jeder Person jedes Mal 3 Folgen lang.
Irgendwann müssen sie es doch verstehen.
Ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, warum Leute Galadriel auf einmal nicht mögen. So, und das ist halt so schade, weil alles andere passt für mich bei Galadriel. Ich finde es immer noch eine der coolsten Figuren, einer der besten gespielten Figuren. Wie heißt die Darstellerin nochmal?
Moffat Clark.
Moffat Clark. Wenn die so eine leichte Träne im Auge hat, möchte ich immer so mitheulen. Also ich finde die eigentlich super.
Ich finde, die hat auch so eine Leinwandpräsenz. Ersetzen muss,
dann mit ihr bitte. So, ja. Und dann geben sie aber einen Plot, wo sie wie die nervige Göre rüberkommt. Dabei ist sie aber die weise Galadriel ja eigentlich. Okay, ist ja auch egal. Ich bin froh, dass die zweite das nicht macht. Mehr wollte ich nicht sagen. Großes Glück dafür.
Ja, nö. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin auch schon immer, vielleicht die ersten beiden Folgen der ersten Staffel war ich noch ein bisschen kritisch, aber danach war ich nicht kritisch, aber ein bisschen unentschlossen und dann war ich auf jeden Fall auch Galadriel-Fan. Laura hat ja eben schon als Tom Bombadil, was war das? Spielzeug? Kuscheltier?
Was? Puppe.
Puppe? Ja, Puppe. Angesprochen. Und Tom Bombadil wusste man ja auch schon vor der Staffel, dass der wohl jetzt vorkommen wird in der zweiten Staffel. Und jetzt in Folge 4 haben wir ihn gesehen. So, ich weiß nicht, was ist euer Vibe zu ihm? Laura, möchtest du nochmal erklären, wer das ist? Also in meinem Wissen ist das so ein Dude, den die Hobbits im Wald treffen, der ihnen Snacks gibt und dann wieder losschickt?
Ja, genau, das ist es.
Also,
Tom Bombadil ist alles und nichts. Genau das ist es.
Okay. Also er ist aber schon ja anscheinend ein bisschen mysteriös. Also jetzt in der 4. Folge hat er ja schon auch ein paar mysteriöse Kräfte. Und Nicht-Gandalf fragt ihn ja auch, ob er ihm das vielleicht beibringen könnte. Will er gerade noch nicht unbedingt. Vielleicht später. Ich finde, man kann doch nicht so richtig eine Meinung zu ihm haben irgendwie. Er ist halt einfach da. Also ich finde dafür, dass er so ein iconic Charakter ist oder so ein mysteriöser Charakter, der bis jetzt noch nicht eben gezeigt worden ist auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, habe ich bis jetzt noch nicht so eine große Meinung zu seinem seiner Präsenz. Ich bin gespannt, wie er jetzt die Storyline beeinflussen wird mit den Haarfüßen und halt nicht Gandalf, weil die, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine der wenigen Sachen, wo ich so ein bisschen bin mit der Serie, die kommen nicht aus dem Puschen da irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ich fand's auch sehr interessant, dass Poppy sie einholen kann. Once again. Warum, wie funktioniert Zeit? Wie funktioniert Distanz?
Vor allem, wenn Poppy so krass gut im Navigieren ist, und also wieso haben sie die dann auch nicht gleich gefragt oder so? Ich weiß nicht.
Das Ding ist halt, ich habe ja gemeint, ne, man hat ja, wenn man jetzt die zweite Staffel sieht, finde ich doch schon gemerkt, dass sie nicht, wie soll ich sagen, dass sie jetzt für den Schreibprozess der zweiten Staffel gemerkt haben, was sie noch brauchen. Und sie haben gemerkt, sie brauchen Poppy. Sie brauchen jemanden, der mit der anderen Harfoot interagiert. Weil sonst läuft die allein durch die Wüste und alle werden sich zu Tode langweilen.
Aber das hatten sie in der ersten Staffel schon angedeutet, dass sie ihr folgen. Also das wussten sie in der ersten Staffel schon.
Ach, tatsächlich. Das
dass sie ihnen folgen
das
wird?
Das mir so gar nicht, weil sie ja hinterher guckt oder was?
Nee, sie rennt, sie umarmt ihn noch und rennt dahin.
Nee, weil in der ersten Staffel, in der letzten Szene, wird ihr nochmal das Feedback gegeben, hey, du bist ja ziemlich gut im Kartenlesen. Und dann hat sie so einen Blick, wo sie so denkt, so,
stimmt,
ich bin richtig gut in Navigation. Ich sollte den beiden hinterherlaufen, weil die werden mich brauchen.
Das habe ich völlig vergessen.
Ich habe auch gerade nicht mehr dran gedacht. Aber gut, das ergibt dann natürlich Sinn.
Okay. Bei Tom Bombadil, ich weiß, die Serie hat ja manchmal diese Cosplay-Vibes, weil genau wie Laura sagt, wenn man das zu clean abfilmt, dann sehen alle Leute aus wie verkleidet. Und dann manchmal so Entscheidungen wie die Koteletten. So. Aber niemand, seit den ersten Fotos, die ich von Rings of Power, egal ob Season 2 oder Season 1 gesehen habe, gibt mir solch krasse Cosplay-Vibes wie Tom Bombadil. Ich hab das gesehen, hab gedacht so, what the fucking fuck? Ist das euer Ernst? Das muss doch ein Gag sein gerade. Sehe ich doch falsch. Nee, hier, erste Fotos, Empire Magazine oder so. Ich so, what? Tom Bombadil? Weil ich hab ja immer noch nicht die Bücher gelesen. So. Ich kenne Tom Bombadil nur vom Hören sagen. Ja. Und wenn mir alle Leute erzählen, wie sie Tom Bombadil lieben, was für
ich übrigens das nicht.
Ist. Du nicht, okay. Weil ich bin ein Freund davon, ohne die Figur gut zu kennen, was Peter Jackson gemacht hat, dass er gesagt hat, der ist für die Handlung nicht relevant.
Nein.
Das ist halt, der muss raus aus dem Film, das geht nicht anders, auch wenn ihr noch so laut schreit, das ist nicht gut für einen Film. Auch wenn das so eine beloved Figur ist. So, und jetzt haben sie ihn aber drin, und in meinem Kopf war das immer wie der Doctor Who von Herr der Ringe. Der scheinbar ein bisschen zu viel weiß, schon ein bisschen zu lange da ist, super freundlich zu allen ist und
einfach man auftaucht.
Muss ihn einfach gern haben. Einfach auftauchen, einfach wieder verschwindet. Für mich ist es der Doktor, nur in Herr der Ringe. So, vielleicht ist es sogar der Doktor, weil er ist jede Zeit, egal. Ja, und das muss der sein. So, egal wie er aussieht, ich habe das jetzt nicht so wirklich vor Augen gehabt, aber ich wusste immer, ich kannte auch nur ein paar Artworks, die man so kennt aus den Büchern. Und ich dachte so, ja, okay, ich habe irgendwie so eine. Wenn ich Tom Bombadil sehe, muss ich es fühlen. So, ohne dass ich eine zu große Verbindung zu der Figur habe. Und ich sehe Rory Kinnear als Tom Bombadil in den ersten Set-Fotos und dachte, oh shit. Ich hoffe, das sieht in Bewegung besser aus. Und es sieht nicht wirklich besser aus. Es sieht immer noch aus wie ein angeklebter Bart. Und ich mag den Darsteller, weil der spielt so herrlich Tanner in den Daniel Craig James Bond-Film. Quasi der zweite Q, die rechte Hand von M. So, das ist der.
Der
ist auch nicht wiederzuerkennen, was schon.
Ich habe ihn nicht wiedererkannt.
Legendär ist ein Haar, in Wirklichkeit hat er schütteres Haar und so. Und ist so auch das Gegenteil von Tom. Also er ist nicht wirklich so ein Tom Bombadil-Typ. Aber das ist auch der Punkt. Er ist nicht ein Tom Bombadil-Typ. Ich keine Ahnung. Weißt du, wie wir gebraucht hätten hier, der ist natürlich jetzt tot, aber der Hagrid gespielt hat.
Robbie Coltrane.
Robbie Coltrane. Wir brauchen nicht Robbie Coltrane, um Himmels Willen, nicht nochmal, ne? Aber wir brauchen einen Typ wie ihn. Ja, wir brauchen jemanden, der als Hagrid in den Raum kommt und sofort, ja, das ist Hagrid. So.
Nein. Laura sagt nein.
Okay, das, meiner Vorstellung ist es ein Robbie Coltrane. Aber sag mir, wer ist deiner Vorstellung Tom Bombadil?
Okay, also, erinnert euch, wo fange ich an?
Stopp.
Naja, meine Frage, wer ist in deiner Vorstellung ein Tom Bombadil?
Ich finde, Tom Bombadil war ich komplett offen, weil, lass uns mal zurückgehen zu Harry Potter. Und zwar zu Dumbledore. In den ersten zwei Dumbledore-Filmen. Im letzten bei Harry Potter Film wird er von, wie heißt er nochmal?
Richard Harris.
Mhm. Genau, ja. Gespielt. Und alle waren so, ja genau, so muss so ein alter Zauberer aussehen. Und ja. Dann ist ja Richard Harris leider verstorben und dann wurde Gandalf recastet. Ja. Durch?
Michael Gambon.
Michael, genau. So. Und ich hatte auch am Anfang das Gefühl, hey, warte mal, der ist ja viel agiler, das ist nicht so ein alter Zauberer, der ist viel zu körperlich auch. Also es ist ja ein wahnsinnig körperlicher Schauspieler, der ja auch unglaublich viel irgendwie so durch
Der rennt auch mal durch die Gegend, Harry anzuschreien und zu fragen, zu fragen, ob er seinen Zettel in Feuerkelch geschmissen hat.
Genau. Hätte ja Richard Harris nie gemacht. Richard Harris wäre eher so durch den Raum gefloatet.
Mhm. Harry, hast du deinen Zettel in Feuerkelch getan?
Genau. Und da war ich, also es ist jetzt ein richtig krasser Exkurs, den ich da mache, aber da war ich am Anfang auch so ein bisschen so, das ist eigentlich gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann über die Filme hinweg war ich so überzeugt davon, weil natürlich muss er so sein, natürlich muss er so körperlich sein, natürlich muss er so kraftvoll sein, weil er ist fucking Dumbledore.
Und die Story verändert sich ja auch, also man erfährt ja auch viel mehr nochmal über Dumbledore in den letzten Filmen und dann passt er eigentlich auch im Nachhinein dann auch schon fast ein bisschen besser vielleicht.
Ja,
oder absolut. Auf jeden Fall auch sehr gut.
Genau.
Sorry, ich muss dich jetzt ganz kurz unterbrechen, aber ich kann jetzt deinen Exkurs zu einem Harry Potter Lore Herr der Ringe Crossover machen. Deinen Exkurs, wenn du willst.
Ja.
Oder du machst den Punkt zuerst zu Ende. Aber dann brauche ich wieder zu lange. Also. Okay, pass auf. Ich mache dir den Exkurs. Ja. Das kann ich auch noch nicht. Gott segne TikTok dafür, dass sie die besten Interviewausschnitte immer dir zusammen schon präsentieren, ohne dass du ewig lang suchen musst. Und zwar Ian McKellen, der ja Gandalf gespielt hat, hat Richard Harris gehasst. Weil Richard Harris ist halt die große britische Schauspiellegende.
Ja.
Und Ian McKellen gehörte so mit anderen Darstellern zu den jungen Frechen im Theater. Doch, tatsächlich, im Shakespeare-Theater. Einfach die jungen Frechen, tatsächlich. Und Richard Harris hat denen allen bescheinigt, dass sie, also der ganzen Generation und explizit Ian McKellen, nichts können und dass er mit denen nicht spielen will.
Aber das war unfreundlich. Dass er sich weigert,
mit denen auf der Bühne zu stehen. Also Richard Harris ist halt eigentlich ein sehr unangenehmer Typ und ich finde, ganz ehrlich, das hat man seinem Dumbledore immer angemerkt. Das ist so ein richtig distanzierter, weiser Zauberer. Ne? Das ist niemand, mit dem ich befreundet sein will, wo ich das Gefühl hatte, Harry mag den doch und würde für den sein Leben geben. Das
ist ein bisschen ungreifbar.
Das ist Michael Gambon. Michael Gambon ist der lustige Onkel, wieder Doctor Who-Typ, der hätte auch ein Doctor Who sein können, Michael Gambon. So, und ich bin großer Fan von Michael Gambon als Dumbledore, schon immer gewesen, auch weil der dritte Film so geil war für mich, dass ich die Bücher angefangen habe zu lesen, weil ich liebe den
dritten. Oh, ich liebe den dritten, das ist mein Lieblings-Harry Potter-Film.
Meiner auch, mit großem Abstand. Ausgerechnet von dem Typen, der zwei Oscars hat. I wonder why, warum der so viel besser ist als die anderen Harry Potter-Filme.
Da könnte ich jetzt auch einen ganzen Exkurs zu machen, aber das lassen wir mal.
Da könnte ich auch einen Exkurs zu machen.
Auf jeden Fall.
Nicht der gleichen Meinung.
Auf jeden Fall hat Richard Harris berühmterweise Ian McKellen gehasst und hat das sogar in Interviews bescheinigt, dass er nicht mit denen arbeiten will. Und dann ist Richard Harris gestorben. Und als er gestorben ist, was haben natürlich die Warner-Filmproduzenten als allererstes gemacht? Wen könnten sie fragen, wer einen weisen Zauberer spielen soll?
Ja.
Ian McKellen. Sie haben tatsächlich, es ist sehr unkreativ, einfach den Gandalf gefragt, ob er nicht rüberkommen will, Harry Potter machen.
Ja.
Und Ian McKellen hat gesagt, auf gar keinen Fall werde ich eine Rolle von Richard Harris übernehmen. Aus diesem Grund.
Mhm.
Das ist der Hauptgrund. Also er hat auch gemeint, er fühlte sich auch nicht wohl mit die Idee, ist vielleicht auch nicht so gut, schon wieder Zauberer und so weiter. Ja, ja. Aber dadurch, dass er weigert sich quasi, das zu machen, was Richard Harris vorher gemacht hat. Er rettet jetzt nicht seiner Rolle den Arsch.
Okay. Nee, aber auch andersrum wäre es ein bisschen irgendwie fast schon pietätslos gewesen eigentlich. Aber das war jetzt ja der Exkurs zu Lauras Exkurs.
Genau.
Genau. Und jetzt bringe ich meinen
Exkurs. Es gibt eine Verbindung. Alles, was du sagst, ist nicht zusammenhanglos.
Also, dieser Exkurs hat mich eines gelernt, und zwar, dass wenn ich eine Vorstellung von einem Charakter aus einem Buch habe, ich nicht so versteift darauf sein darf, wie diese Person unbedingt aussehen soll, sondern ich einfach mal einen Schritt zurücktrete und Schauspieler ihren Job machen lasse. Mhm. Und Rory Kinnear ist halt einfach eine britische Schauspiellegende. Und deshalb kriegt er von mir den Benefit of a Doubt, in schön Englisch dann eben auch gleich ausgedrückt. Ich meine, übrigens, was du vorhin vergessen hast, in der Aufzählung, legendäre Black Mirror-Folge für mich. Einfach der krassesten. So.
Ja, die erste, oder? Das war doch die erste, ne?
Ja.
Ach, ist er der Premierminister? Ja. Ah ja, stimmt. Oh Gott, diese Folge, ey.
Und ich sehe es auch so, dass er natürlich, er wirkt verkleidet, aber ich glaube, was so sein, was, wie er das spielt und wie er die Rolle interpretiert, ich werde mich da gerne noch von ihm überraschen lassen, mhm, und ich werde da gerne noch irgendwie mich selbst im Moment gerade nach einer Folge zurückhalten und sagen, lass ihn mal machen, mal gucken, mhm, was da noch so alles kommt. Aber Tom Bombadil grundsätzlich ist halt, finde ich, ein sehr interessanter Charakter, weil ich meine, ich habe ja vorhin schon gemeint, ne, für mich ist es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingscharakter aus Herr der Ringe, weil ich finde immer, dass das ist so, als hättest du so ein Flummi in so ein Fußballspiel reingeworfen. Das kann funktionieren, kann auch total funny sein und so weiter und du wirst den Flummi lieben, weil er ist rot und er springt und er ist toll. Aber gleichzeitig, was macht er in diesem Fußballspiel gerade? So, das ist eure Sportanalogie für den Tag.
Jetzt stell ich mir das vor, wie so ein Flummi in so einem Fußballstadion ist.
Wie so ein Schnatz in einem Quidditch-Game. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Und als hätte das jemand geschrieben, der von Sport keine Ahnung hat.
Ja, maybe. Und auf jeden Fall ist, und Tom Bombadil erstmal so irgendwie von der Lore her, du kannst ihn ja auch nicht greifen und das merkst du irgendwie auch wieder an. Ne? Das ist halt diese geliebte Puppe gewesen, irgendwie aus dem Tolkien-Haushalt, die halt eben auch einen Auftritt bekommen hat. Und das merkst du der Figur halt eben an. Man liebt sie, weil sie wirklich super charming geschrieben worden ist. Aber das, was du eben gerade schon meintest, sie hat natürlich überhaupt keinen Sinn und Zweck für die Geschichte. Sie ist einfach nur wholesome und aber sie treibt nichts voran und deshalb, also ich weiß nicht, also ich hatte auch immer, also beim Lesen der Bücher, und ich habe die Bücher ja wirklich sehr häufig gelesen, habe ich mich schon immer, wenn gerade wenn du das dann schon so zum 18. Mal liest, quälst du dich so ein bisschen dadurch, weil du so denkst, ja okay, das geht jetzt erstmal nicht weiter, die Handlung.
Man weiß ja, dass mit ihm nichts passiert, so quasi, genau, oder? Ja. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt quasi mit der Serie machen, weil jetzt gibt's ja quasi dieses Viereck zwischen ihm, nicht Gandalf, den Haarfüßen und dem Dark Wizard TM, denken wir von dem eigentlich, dass es Saruman ist?
Kann er gar nicht sein, ehrlich gesagt.
Aber Gandalf darf doch eigentlich auch rein zeitlinientechnisch nicht im zweiten Zeitalter dann schon in Mittelerde sein, oder? War das nicht so?
Und theoretisch kommt der erste später, ja. Und ja. Saruman ist der erste, der geschickt wird. Und deshalb müsste Saruman schon irgendwo sein. Aber wenn Saruman tatsächlich Dark Wizard DM ist, dann frage ich mich, warum er den Rat am Ende dann irgendwie erst noch leitet und warum Leute ihm dann wieder vertrauen. Ja. Weil das würde dramaturgisch für mich absolut null Sinn machen.
Aber sie haben ja gesagt, dass der Dark Wizard so auf die Welt gekommen ist, so wie der Stranger auch auf die Welt gekommen ist. Deswegen bietet es sich eigentlich an, dass es, du sagst ja selber, Saruman war vorhin.
Und vor allem haben die beide so Nicknames und von dem Stranger wissen wir ja, dass es eigentlich, das ist schon das Gandalf ist, das nervt mich auch so langsam, dass sie es nicht mal sagen. Istari.
Es gibt fünf. Ja. Also es gibt Radagast, es gibt Saruman, es gibt Gandalf und dann gibt es eben noch die zwei Blauen, die in den Osten gegangen sind und Gandalf hat dann später irgendwann mal über die gesagt, naja, wir wissen nicht so richtig, was mit denen passiert ist. Die sind dann teilweise auch gefailt, so wie Saruman auch gefailt ist und haben dann irgendwie teilweise noch irgendwelche Kulte angeführt irgendwie für, und also einer von denen ist im Osten, der andere ist im Süden gelandet und ich könnte mir vorstellen, dass das die zwei tatsächlich irgendwie oder einer von den beiden ist, die heißen Let me find that for you.
Aber warum haben sie das dann so gemacht, dass er so krass aussieht wie Saruman, wenn es nicht Saruman sein soll? Also nur um uns zu verwirren, können Istari so Zwillinge sein auch?
Dass sie also ich glaube wirklich, dass das ein Saruman Origin wird. Es ist einfach zu. Ich meine, so, weißt du, ich finde, die Mystery ist ja nicht die große Stärke bisher der Serie gewesen. Immer das, was du denkst, was es sein könnte oder sollte, ist es wahrscheinlich auch. Also wir sagen immer noch der Nicht-Gandalf und jeder weiß, dass es Gandalf ist. So.
Sie haben doch in der Folge sogar gesagt, es ist ein, was haben sie noch, Giant Elf oder Grand Elf oder irgendwie sowas haben sie gesagt, was fast so klang wie Gandalf. Als
ja, Grand Elf. Oder Grand Elf, es greift sich so auf Gandalf.
Ja, das ist so, Leute, komm schon.
Und, aber Gandalf ist ja auch wieder der Name, der erst später gegeben wird. Also eigentlich heißt er ja Olorin.
Ah, stimmt. Da war was.
Aber, und da muss man ja auch nochmal sich überlegen, okay, also gut, Tom Bombadil heißt ja jetzt schon mal auch schon Tom Bombadil.
Ja, eben. Also das sind die ja nicht so genau jetzt. Und es ist immer das, was man denkt, was es ist. Weißt du, als die ersten Fantheorien rauskamen mit, ey, das ist Sauron. dieser Typ da, dieser Halbrand, ist eindeutig Sauron. Man hört immer böse Musik, wenn er was macht. Und achtet mal drauf, wie zweideutig er redet. Und wenn du das einmal gehört hast, hast du es geguckt und so, ah shit, das ist Sauron. So, und das ist dann auch wirklich so. Also jede Idee, die dir kommt, was der Twist sein könnte, ist es dann auch wirklich. So, klar ist das, am Anfang haben wir auch alle spekuliert, ja, vielleicht ist er nicht Gandalf, ist ja jetzt so einfach, es muss einer von den Blauen sein. Und jetzt sind wir so, ja, okay, es ist zu 99,9% Gandalf. Und ich habe halt das Gefühl, bei Saruman wird's wahrscheinlich dasselbe sein. Die werden sich schon irgendwas ausdenken, wie das dann wieder in die Handlung passt, dass die zwei doch noch Freunde werden. So. Naja, oh, es war ja alles ein doofes Missverständnis, keine Ahnung.
Naja, es geht ja nicht nur um die Freundschaft mit Gandalf, sondern es geht ja auch grundsätzlich darum, also Saruman ist ja jemand, den auch die Elben vertrauen.
Mhm.
Und wenn jetzt eben schon in der Vorschau gesagt wird, es gibt irgendwie den Dark Wizard, der sich im Osten erhebt, mhm, und jetzt Tom Bombadil nochmal sagt irgendwie, hey, wenn die zwei irgendwie die Kräfte miteinander, also Sauron und der Dark Wizard, die Kräfte miteinander zusammenbringen, dann haben wir ein Problem. Das wäre ja ein extremes Foreshadowing auf das dritte Zeitalter und auf Herr der Ringe.
Ja, ja. Ich finde, das macht halt die Serie. Die Serie ist halt da, was das angeht, immer mega offensichtlich und on the nose. Ich finde, das macht sie halt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist mir jetzt egal. Es macht sie einfach. Das ist die Erkenntnis, die ich nach der ersten Staffel habe und bis jetzt auch.
Okay, aber dann, einfach davon aus, dann dass es wird die Handlung jetzt aber auch anders sein, weil dann wird der Dark Wizard sich, dann kann der sich jetzt nicht erheben, ne? Weil dann ist das Foreshadowing auf das dritte Zeitalter und dann ist es Saruman, der da jetzt im Moment gerade Sachen macht. Aber dann wird er durch die Anwesenheit von Gandalf auf den richtigen Pfad geführt.
Und die haben ihn ja auch mit, ich kann immer den Namen des Schauspielers nicht aussprechen. Ich sag mal mit, auch wieder Game of Thrones, Rome, hier, Hinz heißt er mit Nachnamen.
Kiaren Hinz.
Ich glaube, Kiaren.
Kiaren? Kiaren Hinz? Der kann ja immer böse und gut spielen. Der kann ja beides. Mm. Das zieht sich in ganze Filmgeschichte. So dann den Saruman zu besetzen, der vorher mit Christopher Lee besetzt war, der zwar für die bösen Rollen besonders bekannt war, der aber auch die guten Rollen spielen konnte. Es gibt für mich schon irgendwie Sinn. Das ist gerade eine entfernte Ähnlichkeit. Lass ihn ein paar Kilo verlieren, dann sieht er aus wie Christopher Lee. So, also viel mehr on the nose geht's eigentlich gar nicht, finde ich. Ich glaube schon, dass er das ist. Dass es das darauf hinausläuft. Aber jetzt, um das auf das Tom Bombadil nochmal zurückzukommen und das mit Gandalf zu verbinden, ich finde halt deswegen auch, also ich bin ganz bei dir, Laura, erstmal Benefit of the Doubt und der Darsteller ist fantastisch und er kann ja liebenswerte Figuren. Deswegen, ich glaube, das kann schon noch funktionieren, aber sie haben ihm halt keinen Gefallen getan. Also das Kostüm wirkt wie ein Kostüm in Stills, wie auch in Bewegung. Und der Kontrast ist mir hier besonders aufgefallen, als der Stranger, Daniel Wayman, als der in der Badewanne saß, also auch wirklich dann halt nur noch mit, als Verkleidung, ja, nur noch den Bart hat und die Haare.
Mhm.
Ne? Er sitzt so da, nackt und denkt so, ja, es klingt jetzt komisch, aber du guckst ihn an und denkst so, ja, so sieht Gandalf unter der Robe aus. Also so dieses Schlagsticke und so weiter. Du denkst ja, das ist eine echte Figur, die da gerade drin sitzt. Ich habe da überhaupt nicht, für eine Millisekunde denke ich drüber nach, dass es jetzt ein verkleideter Mensch ist. Er sieht einfach aus, wie ich mir einen Zauberer vorstelle, wenn er in der Badewanne sitzt. Und was sehr oft vorkommt, dass ich mir das vorstelle.
Ich habe gestern, habe ich noch nicht so oft dran gedacht, aber wenn man dran denkt, dann würde man es wahrscheinlich so
und
denken.
Und wenn es Dumbledore wäre, wäre noch ein Quietschentchen dabei, weil es ist Dumbledore, ist extravagant. So. Und dann kommt aber Tom Bombadil rein und er guckt ja auch noch so an und dann denkst du so, ah, der Typ, ah, der sieht so verkleidet aus. Das ist so ein krasser Kontrast, weil irgendwie auch schon die Haarfarbe vom Bart irgendwie nicht zu ihm passt. Es ist so, sie tun ihm halt keinen Gefallen. Wir müssen es halt schaffen, ihn optisch so aussehen zu lassen, dass ich es ihm glaube. Ich habe es im Radagast mehr geglaubt als ihm. Und dass ihn auch so einführen, dass ich sofort auch eine Faszination einfach für ihn entwickle. Vielleicht braucht die Serie dann einfach Zeit. Ja, okay.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich finde es schade, dass sie es aber nicht geschafft haben, so im ersten Moment. Game of Thrones hat das ja auch die ganze Zeit. Du hast so oft Szenen, wo gerade in Game of Thrones, es wird ja gefühlt jede Folge eine neue Figur eingeführt, weil man muss ja für die wettmachen, die gestorben sind, die Folge davor. So. Hm. Und wisst ihr, wenn ich an Tywin Lannister denke, was war seine erste Szene? Wisst ihr das noch? Als er diesen Elch auseinandernimmt, oder diesen Hirsch. So, und also symbolisch für die Baratheons, etwas, was nie im Buch passiert ist. Aber er nimmt diesen Hirsch auseinander und hat diesen langen Dialog mit seinem Sohn, mit Jaime Lannister. Das ist eine Einführung für eine Figur. So, und Tom Bombadil hat eine geile Einführung verdient und nicht, dass er da
so chillt halt.
Das kann man aber übrigens vom Schauspieler selbst auch, ne? Dass er dann halt sagt, irgendwie, ich mach das, weil das ist halt irgendwie Tywin Lannister. Also da muss man ja auch erstmal irgendwie den Raum irgendwie geben, dass ein Schauspieler dann eben das auch selbst einbringen kann und sagen kann, okay, ich habe mich mit meiner Rolle so sehr auseinandergesetzt. Das ist was, was ich mir vorstellen könnte, was da total Sinn machen würde, was er da macht.
Fun Fact, der Schauspieler von Tom Bombadil, der hat erzählt in diesem Inside the Episode-Ding, dass er halt diese Audition hatte für die Rolle und dann hat er seiner Frau erzählt und war so, ja, ich spiele diesen Bomber-Dingsbums. Und seine Frau so, oh mein Gott, Tom Bombadil, das ist meine Lieblingsfigur, oh mein Gott. Und er so, ja, okay, dann spiele ich das jetzt, dann nehme ich die Rolle jetzt voll an. Das fand ich irgendwie ganz süß. Aber ja, ich meine, wir haben jetzt ja noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich bin mal gespannt, wie es dann in den nächsten Folgen ist, wenn wir so ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Wollt ihr noch so ein bisschen drüber reden, was in den Südlanden abgeht, ganz kurz? Oder ich meine, oder in Mordor, TM. Ich weiß nicht. Ich muss immer dran denken, wie sie halt in der ersten Staffel so diesen Schriftzug da eingeblendet haben. Um es klar zu machen, dass es Mordor ist.
Damit es jeder versteht.
Ja, genau. Aber ich finde, also was ich ja in der ersten Folge, war es in der ersten Folge, in der zweiten Folge, wo ich Laura gleich geschrieben habe, so, wieso ist denn jetzt, Spoiler, Bronwyn tot? Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwas mit der Figur, also mit der Schauspielerin zu tun hat, die Figur gespielt hat, weil das einfach so plötzlich ist. Und dann habe ich es nachgelesen und kann euch allen jetzt draußen erzählen, dass es tatsächlich daran liegt, dass es eine Casting Sache war, weil die Schauspielerin hat nämlich gesagt, dass sie nicht weitermachen möchte und weil sie unter anderem sich auch mehr für Aktivismus engagieren möchte, nicht nur, sondern auch für die Woman Life Freedom Bewegung und dass sie halt deswegen sich entschlossen hat, die Rolle zu verlassen. Und nur so als Info für alle, die sich gefragt haben, warum Bronwyn so aufgebaut wurde in der ersten Staffel und ja auch eine Protagonistin war und dann auf einmal random tot war.
Ich habe das tatsächlich, ich konnte mich nie an ihren Tod erinnern. Ich war ein bisschen verwirrt.
Nee, genau, sie hatte halt diese Verletzung am Ende der ersten Staffel und dann wurde quasi so impliziert, dass sie aber davon heilen wird. Und dann hat
giftigen Orkfall quasi.
Ja, genau, und dann meinte halt dann ja Arondir in der zweiten Staffel so, ja, scheiße, irgendwie war der Fall jetzt doch schlimmer als gedacht. Oh nein. Und dann war halt das so der Grund. Und genau, deswegen haben wir die gute Frau jetzt leider nicht mehr in der
auch
Serie.
Auch
hier
komische Pacing-Entscheidung, weil das passiert ja erst in der dritten Folge. Weil du hast ja zwei Folgen.
Ja, aber wir sind vorher auch noch nicht bei denen.
Bitte?
Wir sind ja vorher nicht bei denen. Wir sehen die vorher noch gar nicht.
Ja, das meine ich ja damit. Du hast ja erst in der dritten Folge, du musst überlegen, du hast ein Staffelfinale, dann hast du zwei andere Folgen und dann kommst du in die dritte rein und Moment mal, jemand ist tot?
Was?
Das fühlt sich dann noch mehr out of place an, will ich nur damit sagen.
Ich fand es ganz passend zu dem, was wir vorher besprochen haben, dass man ja gemerkt hat, dass die Serie eben aufs Publikum hört und halt gemerkt hat, okay, die Leute wollen jetzt wirklich erstmal was von Sauron sehen und ein bisschen düstereren Fokus. Und genau das haben wir dann ja in der ersten Folge bekommen. Und dann haben sie halt da erstmal das dann so hinten angestellt. Ich war aber auch ein bisschen, also ich verstehe es, aber ich war auch ein bisschen kurz überrascht, weil auf einmal wurde man so dann, also ich hatte schon fast wieder vergessen, dass die Leute existieren so an dem Punkt. Mhm. Also ganz knapp nicht, aber fast. Mhm. Und dann war es so, oh hey, die gibt's noch. Oh hey, sie ist tot. Oh nein. So.
Ja.
Aber jetzt
Oder oh, ey, wie, sie ist tot? Habe ich was verpasst? So, das war ja wirklich mein Gefühl.
Ja, es war wirklich ein bisschen verwirrend. Okay.
Das erklärt's natürlich. Danke für die Erklärung.
Ja, gerne. Genau, und jetzt chillen halt Arondir und Isildur und neuerdings auch Theo rum, haben ein paar Ents getroffen. Ja, und halt hier Estrid, die jetzt ja auch quasi geoutet worden ist als Fan von Adar oder Ex-Fan. Ich glaube, es wurde ja so ein bisschen impliziert, dass sie es ja quasi eigentlich gemacht hat, vor allem um zu überleben und so als eigene Sicherheitsmaßnahme.
Und wir haben jetzt ja gesehen, wie das in Mordor gelaufen ist. Ne?
Ja,
das
war nicht, halt so, nicht so gut.
Wenn du dich also nicht dafür entscheidest, dann stirbst du.
Dann warst du halt tot, ja. Nee, genau. Ja, weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was ich da mit der Story jetzt anfangen soll. Jetzt haben wir ja gerade am Ende der vierten Folge gesehen, wie quasi Arondir den Ents versprochen hat, dass sie jetzt den Wald beschützen und dafür sorgen, dass nie wieder ein Ast abgeholzt wird. Finde ich ein bisschen optimistisches Versprechen, wenn man bedenkt, dass halt sehr viele Orks in diesem Wald rumlaufen immer noch. Aber die laufen jetzt ja auch alle eher Richtung Eregion, haben wir jetzt ja am Ende auch gesehen.
Genau. Wir haben die Entfrauen gesehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Coole Enddesigns eigentlich, muss man auch mal sagen.
Fand ich auch.
Wobei ich sagen muss, ich hatte ein bisschen das Problem bei der Folge. Ich weiß, es ist auch ein bisschen ein Lisa-Problem, weil immer wenn ich quasi morgens was gucke, habe ich das Problem, dass die Sonne bei mir reinscheint ins Fenster und ich habe nicht die hundertprozentig dunkelste Abdeckung jemals, was dazu geführt hat, dass ich wirklich Probleme hatte bei diesen Waldszenen mit halt Arondir und den Ents und so. Sowohl das als auch die Szenen mit den Elben habe ich teilweise echt fast nichts gesehen. Da musste ich, es war ein bisschen wie ein Hörspiel zwischendurch für mich, aber ich habe hin und wieder doch einen Blick auf den Entern erhaschen können.
Kannst du bei Dunkelheit, kannst du das nochmal anschauen.
Ja, ich war wirklich ich glaube, ich muss die Folge wirklich nochmal gucken, wenn es dunkel ist. Also ich habe wirklich da ein paar Szenen, schwierig. Ja, Punkt Mitternacht werde ich diese Folge nochmal anschmeißen heute. Nö, aber ja, ist ein bisschen, ich glaube, diese Folge war für mich die vierte Folge. Es waren so ein, zwei Sachen, die quasi so ein bisschen so waren, so okay, das ist jetzt auch hier und dann geht's in der nächsten Folge weiter damit. Und es war so ein bisschen mit Tom Bombadil und den Ents. Und
hast du denn gesehen, wie Isildur gefriendzoned wurde?
Ja, von jetzt habe ich aber also auch schon gesehen, auch gehört, als dann hier ihr Boy wieder aufgetaucht ist, ne?
Ja, aber ich fand das eher andersrum sogar unglücklich, aber auf einmal so touchy. Also sie ist da gerade aus der Ohnmacht erwacht. Ja,
und er so, hallo!
Sie zu mir, greift sie so ins Haar und so an die Backe. Also ich wäre eher so, ey, sag mir. Ja. Er wollte sie quasi schon küssen, da kommt der andere rein. Und ich so, wo kommt das denn auf einmal her?
Ja, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen unglücklich gewesen, weil halt, es sollte, glaube ich, dann so ein Kreismoment sein zum Anfang der Folge, wo sie ihm halt dann so an die Wange gefasst hat, aber in der Szene drin war es dann doch eher ein bisschen unangenehm.
Mhm. Ja. Ging auch wahnsinnig schnell, ja. Aber irgendwie, das hat bei mir nochmal so irgendwie ausgelöst, was ich so dachte, irgendwie in diesem ganzen Konstrukt Herr der Ringe, so richtig irgendwie Romantik hat da irgendwie sowieso immer so einen komischen Touch. Also es funktioniert eigentlich auch nie so richtig.
Mhm. Also ja, das ist irgendwie, man ist Armen und so, ist auch immer so.
Ja, man hat halt einfach irgendwie andere Probleme. Man ist damit beschäftigt, irgendwie über die großen Dinge der Welt nachzudenken.
Ja, aber ich glaube, gerade Liebe sind sie weder in den Filmen noch in der Serie sehr gutes zu inszenieren. Auch in der Serie, wie heißt sie nochmal? Eren, du hast es so schön ausgesprochen, ihren Namen. Eärien, die Frau in Númenor.
Eärien.
Ja.
Ja, das ist was die von den Lippen tun.
Gleich kommen die Leute so, oh, das spricht man komplett anders aus, Lisa.
Nee, das klingt schon richtig. So, ach, danke. Und als sie mit ihrem Liebhaber da immer gerät, also die Dialoge in Númenor zwischen den beiden, das war ja wirklich 1:1 Stimme der Liebe. Ich schwöre bei Gott, auch wie das mit Musik totgedrängt wurde und wie die da standen, Händchen halten und sich die Liebe beteuert haben, das war wirklich kaum auszuhalten. Und dann ist ja schon fast froh, dass nur noch sie übrig geblieben ist. So, und
warte, ich bin gerade verwirrt, von welcher Szene.
Hatte nicht hier einer der besten Freunde von Isildur war ihr Liebhaber, ihr Verlobter, und der ist doch gestorben und deswegen hat sie doch das Palantir geklaut. Oder denke ich mir, das ist alles gerade aus?
Das habe ich irgendwie vergessen, glaube ich.
Deswegen ist sie so schlecht zu sprechen auf die Königin.
Ist das
passiert? Isildur hatte einen Kumpel, der genauso aus war wie er, in meinen Vorstellungen zumindest.
Ah, das kann, also das weiß ich.
Der ist gestorben im Krieg.
Ja. Ich hab
deswegen
das
ist sie dann, sauer, deswegen okay. Hat sie den Palantir geklaut.
Ich dachte, sie ist sauer, weil sie denkt, dass
schon, wenn ich das zusammenfasse, klingt das schon wie ein Sturm der Liebe Plot.
Ich dachte, aber sie ist sauer wegen des Bruders.
Ja.
Ach so, Bruder?
Ich ja. Bin verwirrt. Also sie ist doch die Schwester von Isildur, oder nicht?
Ach so, das stimmt, sie ist die Schwester von Isildur. Aber sie hatte doch auch eine Beziehung.
Ja, mit ja, sie hatte
das war
diesen,
der beste Freund von Isildur. Oder einer der Freunde.
Nee. Da gab's,
hat,
diesen Schriftdude gab's noch.
Also ja, mit dem hat sie doch irgendwie so
eine Schriftrolle.
Und das ist aber der Sohn von Farson. Aber mit dem hat sie nicht.
Ach so, warte, dann ist sie sauer, weil ihr Bruder gestorben ist. So rum.
Ja.
Aber vielleicht hast du irgendwas gesehen, was nicht.
Aber die hat doch was mit irgendjemandem. Mit wem hat die denn
vielleicht, noch was? Vielleicht gab es da eine Backstory, die Laura und ich gerade vergessen haben.
Aber die hat doch zu 100% eine Liebesbeziehung mit jemandem. Ich weiß doch ganz genau, weil ich es gehasst habe, das zu sehen.
Okay, die hatte keine Liebesbeziehung mit ihm, aber die haben relativ schnell über Politik geredet.
Ja, aber die hatte doch romantische Szenen in Númenor. Das denke ich mir doch jetzt nicht aus.
Also das Romantischste, was ich in Númenor finde, ist die Beziehung von der Königin und hier Elendil, oder wie er heißt. Also es ist nicht in dem Sinne romantisch, aber die haben halt so eine Connection. Und eigentlich das so in dem Sinne connectigste, verbundenste, ist ja fast eigentlich auch schon Sauron und Galadriel gewesen, ja, in der ersten Staffel. Die haben sich ja durchaus mal so flirty Blicke zugeworfen. Ja, wobei ich finde, dass sich Sauron und Celebrimbor auch immer so eine Blicke zuwerfen in der zweiten Staffel. Das finde ich ja sehr witzig.
Das stimmt.
Aber es ist vielleicht ist es auch nur der gegenseitige Respekt für die Schmiedekunst.
Nein, das ist, ich glaube, das ist wie
oder Sauren, sie finden sich,
nein, wie Sauren bondet halt.
Ja, er ist einfach so ein Typ, der guckt Leute einfach so an, vielleicht.
Ja.
Das könnte sein. Okay, Marco ist
ich
noch bin, im
Research. Ich bin gespannt, welche Serie
ich habe ein ganzes Video dazu gemacht und da habe ich doch diese Szenen von ihr wirklich mit Sturm der Liebe gegengeschnitten.
Vielleicht
ich
verwechseln
werde nie
wir
vergessen,
auch
wie ich Sturm der Liebe gecatchert habe für Ring der Macht.
Die Narben, die sind da.
Ich hab mich tatsächlich durch sehr viele Folgen Sturm der Liebe geklickt, um einen Moment zu finden, der das so, also kameratechnisch auch sehr gut widerspiegelt.
Meinst du Bronwyn und Aron dir?
Echt? Vielleicht meine ich auch die, aber
also die sind, aber die sind ja in
meinst Bronwyn und Aron dir. Mann. Natürlich, weil das sind die einzigen,
das war wirklich
die sich
cheesy.
Da, ja, die sich auch küssen und so.
Ja, das auch. Also ich schwöre Numenor war auch.
Vielleicht hast du das übereinander gesehen.
Oh, ich hab's.
Oh mein Gott.
Ja, sie ist mit dem einen Dude, der diesen Bob trägt. Mit dem hatte sie was. Und mit dem hält sie Händchen. Ich hab's hier vor Augen.
Echt? Okay, man, ich wünschte, vielleicht, das müssen wir danach raussuchen für den Witcast, damit wir es einblenden können.
Das spricht nicht für die Serie, dass ihr das schon wieder vergessen habt. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich mache. Die Liebesgeschichten in dieser Serie sind nicht so gut. In Filmen auch nicht besonders toll. Aber hier ist es ja wirklich. Ich meine, auch wie Aragorn direkt hier Eowyn Friendzone ist auch scheiße. Aber
ja, das Dating Game in Mittelerde ist nicht so.
Aber meinst du Cammon? Also redest du von dem Sohn von Pharazôn?
Ja, wahrscheinlich. Das ist der.
Aber es ist doch der Schriftrollendude.
Aber das ist nicht ein Freund, dann. Das ist der Schriftrollendude, weil Lisa als Schriftrollendude.
Mit dem hält sie Händchen und sie machen sich Liebesbekundungen. Ich habe die Szene hier.
Ja, jetzt weiß ich auch, wovon du sprichst, aber das ist kein Freund von Isildur.
Ja, jetzt kein Freund von Isildur. Sohn, das hatte ich falsch in Erinnerung, gebe ich zu. Haben wir ja schon geklärt.
Und der ist
dass
auch nicht
sauer
gestorben.
Ist nicht wegen einem toten Freund. Ja, klar. Das
der
hat
ist
mir aber
immer
schon
noch
geklärt,
dabei.
Dass Isildur gestorben ist und deswegen ist sie sauer. In meiner Erinnerung, die hatte doch eine Beziehung mit irgendjemandem, an den ich mich natürlich nicht erinnern konnte. Und jetzt ist sie sauer.
Aber mit
weil
dem sitzt
tot
sie
ist.
Auch am Tisch jetzt in der zweiten Staffel.
Genau.
Der ist der Sohn von Pharazôn.
Ja, ja, er ist mit am Tisch. Er ist eigentlich sogar derjenige, der provoziert.
Ja, genau.
Der und mit das ist aber der Freund von Isildur, stimmt ja.
Valandil, oder wie er auch immer heißt.
Hä?
Valandil, oder wie auch
immer.
Der
mit den Locken, ja. Das ist natürlich der Freund von Isildur, und der ist natürlich nicht gestorben.
Nein, der
weißt
andere
du, ich
ist
mich auch davon
gestorben.
Verwirren,
hieß der nicht Oronwa?
Weißt du, ich lasse mich ja davon verwirren, dass die Serie so sehr damit beschäftigt ist, Isildur als tot zu inszenieren. Die haben ihn ja, wann waren das? Ende, zweites Drittel, erste Staffel, haben sie ihn ja als tot inszeniert und auch seitdem nicht gezeigt, bis zur zweiten Staffel jetzt.
Ja, seit
bis dahin ist Isildur für die Serie tot. Ne?
Ja.
Für uns Zuschauer, wenn du nie Herr der Ringe gesehen hast, ist Isildur tot. Wenn du aber Herr der Ringe auch nur für eine Minute geschaut hast, weißt du, dass Isildur nicht tot ist. Und deswegen fand ich das immer so ein bisschen albern, weil das ist ja ein Prequel, wenn man so will, auch wenn das natürlich ein eigenes Ding ist und nicht direkt auf die Filme einzahlt. Aber es ist natürlich für den einfachen Zuschauer ein Prequel zu den Filmen.
Aber
und deswegen
finde,
ist es komisch,
ist ein
wenn ein Prequel so krass tut, als wäre eine Figur, die du aus dem Original kennst, tot.
Aber warum
und das
ist
hat
das
mich schon
ein
verwirrt.
Problem? Das verstehe ich nicht, weil
das
klar,
ist
weil es geht ja,
Zeitverschwendung.
Naja, weil es geht nicht darum, dass wir denken, dass er tot ist, sondern es geht darum, dass Elendil denkt, dass sein Sohn tot ist und
das darf,
was seine,
darf das
was seine
und das
Handlung
darf
dann
auch so
beeinflusst und was Arjen denkt, was passiert ist mit ihrem.
Das
also darum
da bin
geht's
ich ja. Komplett bei dir. Aber guck mal, wir werden ja für doof gehalten, indem man ja dann wirklich 4-5 Folgen lang uns Isildur auch nicht zeigt oder wie es bei ihm weitergeht, sondern so tut, als wäre er einfach nicht mehr da, als wäre er wirklich tot. Das
ich glaube,
ja nicht
aber
tun.
Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie versuchen, uns zu verkaufen, dass er wirklich tot ist. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass sie eben, wie gesagt, die dramaturgische Entscheidung getroffen haben, in den ersten zwei Folgen diesen ganzen Handlungsstrang erstmal nicht weiter zu erzählen, weil sie anderen Sachen eine Präferenz gegeben haben und gesagt haben, okay, wir fokussieren uns darauf, wir schneiden nicht von Handlungsstrang zu Handlungsstrang. Was ich immer noch denke, was ich total spannend finde, weil ich meine, als
ja, aber es geht ja nicht um die zweite Staffel, es geht auch um die erste. Er war ja zwei oder drei Folgen auch in der ersten nicht mehr da.
Echt? War, ist das nicht ja, erst in der...
Der war weg. Der war ab dem Ausbruch von Mordor, war der weg. Der wurde nicht mehr gezeigt. Der wurde nicht als Überlebender gezeigt, gar nichts. Er wurde als tot inszeniert. Auch für den Zuschauer.
Pff, nee, aber das
nicht nur für die Figuren. Ich man weiß hätte gar nicht, da ob ja seinen Episode Handlungsstrang war fortführen können. Hätte man ja machen können. Das, was jetzt passiert im zweiten, hätte er ja jetzt auch in der ersten schon erleben können.
Aber er hat doch noch, da passiert doch nichts. Der wird von den Spinnen gefangen genommen und er ist die ganze Zeit bewusstlos. Was sollen wir denn da sehen?
Das ist ja komisch. Warum ist er jetzt zwei Folgen lang bewusstlos? Das ist doch das, was ich meine, dass die Serie immer wieder so diese, was du ja auch meinst, dass sich Zeit wie ein ganz komisches Konzept für diese Serie anfühlt.
Also da sind wir.
Und du hast einen Handlungsstrang endet und er wird wirklich erst eine halbe Staffel später fortgeführt, eigentlich aber nahtlos.
Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Sachen, weil ich rede davon, dass ich sage, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Handlungsstränge teilweise nicht in jeder, also dass nicht in jeder Folge alle Handlungsstränge durchgespielt werden. Das haben sie nämlich versucht in der ersten Staffel und ich finde, das hat nicht gut funktioniert. Und ich finde, also dann kann man auch nochmal tatsächlich auf die Lore zurückgreifen und sagen, das zweite Buch von Herr der Ringe ist genauso geschrieben, dass die kompletten, dass die erste Hälfte vom Buch, jetzt muss ich die Reihenfolge richtig kriegen. Also du verfolgst einmal Frodo und Sam und dann verfolgst du Aragorn. So. Und das ist zweigeteiltes Buch. Weil das halt eben, weil das halt, und das finde ich interessant, dramaturgisch gesehen finde ich das interessant und deshalb finde ich es interessant, dass sie das in der Serie jetzt auch so machen. Daran habe ich nichts zu kritisieren. Was ich zu kritisieren habe, ist, dass das dazu führt, dass in den einzelnen Handlungssträngen, dadurch, dass sie Sachen nicht parallel schneiden können, weil sie dann auch die Sachen, die in einer Folge dann eben parallel passieren, also in Anführungsstrichen parallel passieren, dass sie die nicht dafür benutzen, um Zeit zu erzählen, sondern dass sie stattdessen lange bei einem Handlungsstrang bleiben, aber dann kein visuelles Mittel dafür finden, wie sie Zeit erzählen. Das finde ich das Problem.
Ja, aber das finde ich auch, dass es das Problem ist.
Aber dann ist es für mich kein Problem. Aber dann ist für mich kein Problem, dass Isildur zwei Folgen lang nicht erzählt wird, weil Elendil wird auch
vier Folgen lang. Der wird eine halbe Staffel nicht erzählt.
Ja, aber Elendil wird auch nicht erzählt. Oder Nori wird auch nicht erzählt. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass Nori tot ist? Nein.
Nee, aber Nori wird doch nicht vier Folgen lang nicht erzählt.
Zwei Folgen.
Also ich find's irgendwie...
Eigentlich eine Folge, oder bin ich jetzt blöd? Hier kommt ein Staffelfinale vor in der zweiten Folge, oder nicht?
Sind die in der zweiten Folge schon wieder bei ihr?
Ich glaube schon. Dritte nicht, oder? Vielleicht auch dritte. Das habe ich ja hintereinander geschaut. Da kann ich mich auch täuschen. Aber ich
weiß auch nicht mehr so ganz.
In der zweiten Folge
sind sie dann bei den Zwergen. Ja.
Nori wird nur eine Folge nicht erzählt. Also ich finde das schon eine krasse Diskrepanz. Vier Folgen sind für mich eine halbe Staffel. Sind eine halbe Staffel, nicht für mich, sondern sind eine halbe Staffel.
Vielleicht haben sie es gerade deswegen quasi einfach gemacht, weil sie die Leute, die die Serie produzieren, halt wissen, dass wir wissen, dass er halt überlebt hat. Und dass wir sozusagen uns dann nicht so doll drum kümmern, wo er ist, weil wir ja wissen, dass er halt leben muss. Und ich finde,
sind das. Inori wird erzählt in der ersten Folge. Die Zwerge sind in der ersten Folge nicht dabei.
Die beiden Zwerge haben wir auch noch gar nicht geredet, irgendwie. Muss ich gerade sagen.
Noch nicht so viel vor.
Ja, genau. Das ist ja wieder, auch das, da hätte den Folgen gut getan, wenn man sie ein bisschen gekürzt hätte, weil die Leute drehen sich ja im Kreis. Die führen ja immer wieder den gleichen Dialog. Red doch mal mit deinem Papa. Red doch mal mit deinem Papa. Naja, ich weiß ja nicht. Ja, okay, ein bisschen was sag ich ihm. So, die drehen sich halt ein bisschen im Kreis, was halt ein bisschen schade ist. Ich bin ja nur der Meinung, macht die Folgen strammer.
Ja, nee, aber das mit Isildur finde ich auf jeden Fall in dem Sinne ganz gut, dass sozusagen jetzt diesen, dass sozusagen das ist, was jetzt den Vater und die Tochter, also seine Schwester dann spaltet und man dann quasi sieht, wie beide Seiten dann halt mit dem Tod umgehen oder eben nicht umgehen. Und ich bin gespannt, wann der Zeitpunkt kommt, wann dann Elendil oder auch seine Tochter erfahren, dass Isildur dann doch lebt, ob es dann quasi in der Schlacht vielleicht sogar passiert, die er kommt, obwohl, weiß ich nicht, ob Yarin dann da ist. Was? Es kommt eine Schlacht? Was?
Nee, du meinst, Spoiler? In der Schlacht erst davon erfährt.
Nee, ich überlege gerade, ob quasi dann sie ihn dann treffen und sind so, wow, oder ob er einfach quasi nach Numenor reinmarschiert und ist so, hallo, Papa, guck mal, mich gibt's noch. Also ich bin einfach gespannt, wann es passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erst am Ende passiert. Aber es muss ja dann auch irgendwo einen Einfluss haben darauf, was dann quasi Eärien mit ihrer Revolution dann quasi da anstellt. Weil wenn sie dann feststellt, dass ihr Bruder doch noch lebt.
Was mir jetzt aber auffällt auch gerade, Sachen, die man wieder fallen gelassen hat für die zweite Staffel. In der ersten Staffel hört ja Isildur die ganze Zeit Stimmen. Wie ein Verrückter. Obwohl doch gar kein Ring bei ihm ist. Also
aber in dem Dunkeln...
Seine Mutter. Er hört seine Mutter, oder?
Kann sein. Weiß ich nicht mehr.
Und jetzt bekommen wir die Erklärung, warum.
Ja, jetzt haben wir eine Erklärung, das stimmt. Und er hört es die ganze Zeit.
Aber
und
auch nicht
was
ja
eigentlich bedeutet,
Zeit.
Weil wenn da kein Ring bei ihm ist, dass er einfach nur verrückt ist. Und und das haben sie aber jetzt fallen lassen. Das ist jetzt, hat jetzt keine Rolle mehr gespielt.
Vielleicht spielt es ja nochmal wieder eine Rolle.
Vergesst,
ja,
was
eben.
Passiert.
Also ich weiß nicht, auch, in dir sucht. Ich finde es gerade schwierig, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es die ganze Zeit, jedes Mal, wenn man die Silhouette sieht.
Immer wenn er die Ferne geguckt hat auf dem Meer, hat er erstmal so
genau,
eine Mutter.
Aber der ist ja auch gerade nicht auf dem Meer.
Ach so, du kannst das Meer triggern.
Ja.
Ah, okay. Dann wird er verrückt. Okay, alles
Wart
klar.
Warte mal, ab, wieder das
dafür
Meer
hören jetzt ja, haben ja dann Leute Stimmen im Wald
ich
gehört.
Ich war halt immer der Meinung, musst du ja nicht dafür einen Ring um die Brust gebunden haben, damit er die Stimmen hört. Nein, das geht, er war
vielleicht,
schon immer so.
Vielleicht ist er deswegen so, eher so anfällig für die Macht des Rings dann am Ende, im ersten Herr der Ringe-Film dann quasi, dass das so ein bisschen die Erklärung ist. Naja, gut, habt ihr noch irgendwelche krassen Theorien oder lustige Stories, die ihr erzählen wollt zu Sachen, die noch passieren könnten in der zweiten Hälfte der Staffel?
Lustige Stories. Also, was ich sagen muss, ist, worauf ich mich jetzt auch schon in der zweiten einfach freue, die ersten Trailer fand ich ziemlich cool von der neuen Staffel.
Das stimmt.
Und es liegt eben auch daran, weil sie diesen Herr-der-Ringe-Atmosphäre einfach nur durch große Schlachten schon drin haben. Du siehst so ein paar Money-Shots, du siehst ein paar Zeitlupe, du siehst jetzt fällt mir wieder der Name. Elrond, siehst du mitten in der Schlacht um sich gucken und dann denkst du so, boah, da kommt ja noch richtig was. Und das ist nicht so wie der erste Trailer, der dich von der ersten Staffel, der dich so ein bisschen, natürlich, weil es nur ein Teaser war, aber auch so ein bisschen in die Irre geführt hat, weil sie natürlich vom Prolog, wo ja auch nur Momentaufnahmen sind, da schon Sachen einfach im Trailer hatten und denkst so, oh mein Gott, was da wohl alles abgeht in der ersten Staffel. Und dann kämpfen sie um drei Bauernhäuser. Als die große Schlacht um die Südlande, die drei Bauernhäuser dort. Also, what? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin von Herr der Ringe einfach anders gewohnt. Er hat eine ganz andere Erwartungshaltung aufgebaut. Plus, natürlich hat ein Herr der Ringe-Fan irgendeine Erwartungshaltung. Und es sind nicht diese drei Bauernhäuser und die 30 Leute, die sich da kloppen um die Südlande. Das ist nicht die Erwartungshaltung, die ich hatte. Aber jetzt hat der zweite Trailer, und wir wissen, das sind ja keine Flashbacks, auch nochmal eine andere Erwartungshaltung an mich gestellt. Und wir haben ja jetzt auch diese Momente, weißt du, wenn sie die Ork-Armee in Richtung Eregion ziehen sehen, jetzt habe ich wieder eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, diesmal wird die zweite Staffel auch delivern.
Ja, das hoffe ich auch. Ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Dann verabschiede ich mich von allen Leuten, die zuhören. Von euch natürlich. Ich fand's sehr cool, heute mit euch darüber zu schnacken. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann quasi am Ende der zweiten Staffel dann nochmal reden und wie wir das dann alles fanden. Ja, dann, weiß ich nicht, Leute, die uns bei YouTube gerade gucken, folgt unserem wundervollen Podcast Die Quadrataugen. Leute, die uns hören, folgt unserem wundervollen YouTube-Channel GigaTV Mac. Da laden wir auch immer noch andere coole Sachen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Lisa Oppermann, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes.